Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finanzmarkt Compliance. Ich bin Andrea Fechner und in dieser Folge geht es um die Eignung von Geschäftsleitern. Genauer gesagt, um die Anforderungen der Aufsicht an die Eignung von Geschäftsleitern. Wenn eine neue Geschäftsleiterin oder ein neuer Geschäftsleiter bestellt werden soll, hat die Aufsicht ein Wörtchen mitzureden. Es müssen schon vor der Bestellung diverse Unterlagen bei der Aufsicht eingereicht werden. Und dann kann es passieren, dass die Aufsicht mit einem höflich verpackten Nein reagiert. Das ist gar nicht so selten und das kann echt blöd sein, wenn man keinen Plan B hat. Daher ist es eine wirklich gute Idee, sich frühzeitig die Anforderungen der Aufsicht an die Eignung der Geschäftsleitung im Detail anzuschauen und diese Anforderungen als Kriterien bei der Auswahl von möglichen internen und externen Kandidatinnen und Kandidaten zu nutzen. Genau genommen ist es eine gute Idee, die Anforderungen der Aufsicht immer auf dem Schirm zu haben, um eine aktive Nachfolgeplanung betreiben zu können, damit ich gar nicht erst in die blöde Situation komme, dass ich dringend jemanden brauche, den oder die ich nicht habe. Und wie lauten sie nun, die Anforderungen der Aufsicht? Also, die BaFin erwartet von einem Geschäftsleiter fachliche Eignung, Zuverlässigkeit, zeitliche Verfügbarkeit. Klingt total simpel, aber Sie ahnen es schon, hinter diesen einfach klingenden Anforderungen verbergen sich viele Details und einige Tücken. Deswegen geht das auch ab und zu mal schief. Übrigens muss ich mich nicht nur bei der Bestellung eines Geschäftsleiters mit diesen Anforderungen auseinandersetzen. Die Aufsicht verlangt, dass ein reguliertes Unternehmen die Eignung der bestehenden Mitglieder der Geschäftsleitung regelmäßig selbst neu bewertet und das natürlich dokumentiert. Noch ein Grund mehr, sich das Thema Geschäftsleitereignung mal im Detail anzuschauen. Und genau das machen wir jetzt, gemeinsam mit Herrn Dr. Andreas De Hio. Herr Dr. De Hio ist Partner bei der Anwaltskanzlei Linklaters. Er ist spezialisiert auf Bankaufsichtsrecht, Investmentrecht, Wertpapierhandelsrecht und interne Ermittlungen bei regulierten Unternehmen. Und er ist auch Expertenbeirat beim Verband der Auslandsbanken. Ein Hardcore-Aufsichtsrechtler, wie er sich in unserem Vorgespräch selbst bezeichnet hat. Bevor wir jetzt gemeinsam einsteigen, kurz zum Aufbau dieser Folge. Wir beginnen gleich mit einer Einführung in das Thema Geschäftsleitereignung. Dann schauen wir uns die Details zu den drei Kernanforderungen der Aufsicht an, zur fachlichen Eignung, zur Zuverlässigkeit und zur zeitlichen Verfügbarkeit. Danach sprechen wir noch kurz darüber, wie man die Bestellung eines Geschäftsleiters am besten vorbereitet. Und ganz am Ende gibt es noch einige inhaltliche Hinweise von mir. Falls Sie nur einzelne Abschnitte hören möchten, finden Sie in den Shownotes die Zeitangaben dazu. Und jetzt geht es los. Auf zum Deep Dive in das Thema Geschäftsleitereignung. Hallo Herr De Hio, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo Frau Fechner, ich freue mich sehr.
Wir sprechen heute über das Thema Geschäftsleitereignung. Und ich habe mich eben, als ich mich vorbereitet habe, nochmal gefragt, warum mich das Thema eigentlich so umtreibt. Und es liegt daran, dass wenn ich die Dokumente lese, die es dazu gibt von den Aufsichtsbehörden, dann klingt das beim ersten Lesen total klar, was da drin steht. Und wenn ich dann mit einem betroffenen Menschen und dessen Lebenslauf wieder davor sitze, der irgendwie Geschäftsleiter werden möchte, stelle ich immer wieder fest, ich finde es nicht hundertprozentig klar. Und es ist ja auch immer irgendwie emotional, weil es geht ja irgendwie darum, dass eine Aufsichtsbehörde da beurteilt, ob ich für einen Job geeignet bin, den ich mir eigentlich zutraue oder von dem ich meine, dass ich ihn kann. Und ich glaube, deswegen treibt mich das so um, weil auch die Diskussionen, die ich mit meinen Kunden dazu führe, halt dadurch irgendwie immer auch emotional aufgeladen sind. Und das ist der Grund, warum ich da unheimlich gerne mit Ihnen drüber sprechen möchte.
Ja, total gerne. Das kann ich, glaube ich, nur bestätigen. In meiner Vorbereitung vor der Runde heute habe ich mir gedacht, oh verdammt, wenn ich jetzt hier die Details erklären soll, wie es geht, wie schaffe ich das denn eigentlich? Denn es sind tatsächlich immer Einzelfälle. Ja, also deshalb müssen wir uns, glaube ich, versuchen, vom Grundsätzlichen aufs Spezielle hier zu nähern. Und so läuft es in der Praxis ja auch. Wenn wir mit unseren Mandanten dazu sprechen oder dann später auch mit der Aufsichtsbehörde dazu, da ist auch echt jeder Fall anders.
Fangen wir doch mal bei den Regeln an. Es steht definitiv direkt in einigen Gesetzen direkt drin, dass Geschäftsleiter fachlich geeignet sein müssen und so weiter. Es gibt dazu ein umfangreiches Merkblatt der BaFin. Es gibt Leitlinien, die gemeinsam von der ESMA und der EBA verfasst worden sind und auch einen Leitfaden der EZB. Und die Kriterien, die die BaFin nennt, sind eine fachliche Eignung, eine Zuverlässigkeit und ausreichend Zeit. Und dabei umfasst die fachliche Eignung ja sowohl eine praktische, also eine wirkliche inhaltliche praktische Erfahrung im Geschäft, als auch theoretische Kenntnisse und auch Leitungserfahrung. Und die Zuverlässigkeit wird von der BaFin negativ definiert, also keine Straftaten im Vermögensbereich und so weiter. Da kommen wir nachher noch im Detail drauf. Die EZB nimmt auch Kriterien, die hat leicht andere Begriffe, aber ich glaube, im Grunde geht es immer um dasselbe. Sind das diese wesentlichen Quellen, also BaFin, ESMA, EBA und EZB, oder habe ich da irgendwas Größeres übersehen?
Nein, das ist der Rechtsrahmen, in dem sich die Aufsichtsbehörden da bewegen. Der wesentliche Teil ist aufsichtsrechtliche Erwartung oder aufsichtliche Erwartung, der noch dahinter steht. Der BaFin-Leitfaden und das BaFin-Merkblatt ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn Sie sich das mal anschauen, wie das sich entwickelt hat über die letzten Jahre, der aktuelle ist von wann? 2020. Von 2020. Das Merkblatt, das wir davor hatten, war deutlich weniger umfangreich. Also man versuchte als Aufsicht schon, den letzten Stand seiner Erwartungen auch reinzubekommen und das möglichst lesergerecht aufzubereiten an der Stelle. Das zeigt aber, da ist viel, was an Erwartung ist und auch an Standard. Deshalb kurz beantwortet richtig, das sind die Regelwerke, die Sie genannt haben. Es muss sich aber in so eine Grunderwartung einkleiden oder es kleidet sich in eine Grunderwartung ein.
Mhm. Warum gibt es das überhaupt, diese Anforderungen?
Oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mit der Zeit hinkommen, denn das ist die Grundfrage. Nein, aber ich glaube, das ist genau richtig, sich das einmal vorne vor Augen zu führen. Worum geht's hier eigentlich bei dem Thema? Wenn wir uns Regulatorik und Aufsichtsrecht überhaupt anschauen, haben wir ja so Grundleitplanken, Grundthemen, die immer wieder hochkommen und bei denen ich sage, das ist das Instrument, mit dem man reguliert. Das ist zum einen das Lizenzerfordernis, dass nicht jedes Unternehmen das machen kann. Dann habe ich Inhaberkontrolle, dass ich schaue, dass die Bank nicht irgendwelchen Mafiosi gehört. Dann habe ich Eigenmittel- und Liquiditätsthemen, um sicherzugehen, dass das operative Geschäft der Bank in Ordnung ist. Und das andere ist dann eben auch, dass ich dann nur Leute ans Steuer lasse, die was können, beziehungsweise bei denen ich davon ausgehen kann, dass die gut beleumundet sind, also das für die Frage der Zuverlässigkeit. Ganz entscheidender Faktor, die Aufsicht geht hin und schaut sich den oder diejenige an, die das Geschäft wirklich leiten. Traue ich es denen zu? Habe ich einen Zugriff auf diejenigen? Aber auch im Wechselspiel natürlich auch damit, wenn ich zu einem Ergebnis komme, die sind nicht geeignet oder nicht zuverlässig oder nicht mehr später, habe ich natürlich auch ein Instrument, um zu sagen, diese Person nehme ich auch raus, wenn nämlich das Geschäft nicht richtig funktioniert.
Ja, und das ist quasi, wie Sie sagen, ein weiterer Hebel. Ne? Ja. Ich brauche eine Erlaubnis und dann muss ich diese ganzen regulatorischen Anforderungen ja auch einhalten. Da gibt es eine Prüfung und so weiter. Und zusätzlich muss aber auch jemand am Steuer sitzen oder mehrere am Steuer sitzen, die das auch können.
Ja, absolut. Das Aufsichtsrecht ist ja nie schematisch. Das ist ziemlich viel schematisch. Stopp, ich muss mich korrigieren. Ja. Aber in der richtigen Aufsichtspraxis geht es ja nicht nur darum, dass ich formale Voraussetzungen einhalte und nicht die abprüfe, sondern eigentlich auch, dass ich eine Einschätzung dafür habe, ist das gefahrenpräventiv richtig, wie das Ganze hier läuft. Und kann ich eigentlich mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass diese Bank voll compliant sein wird oder der Finanzdienstleister oder was auch immer, um das zu machen. Und deshalb schaue ich mir eben auch diejenigen an, die in der Corporate Governance dafür letztverantwortlich sind, nämlich die Geschäftsleiter. Traue ich denen das zu? Habe ich dort Zweifel? Haben die schon mal daneben gegriffen?
Ja, aus Sicht der Aufsicht total nachvollziehbar. Absolut. Gibt es da irgendwelche Ausnahmen? Also mir ist es bisher tatsächlich überall begegnet. Bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistern, Wertpapierinstituten, Zahlungsinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften. Ja, aber gibt es auch irgendwelche, bei denen es diese Anforderungen nicht gibt?
Bei den Unregulierten. Okay. Nein, aber es gehört in den Kanon rein. Ne? Also wenn ich sage, ja, was macht Regulatorik immer, dann habe ich eine Lizenzanforderung oder zumindest eine Information der Aufsichtsbehörden, wenn es noch ein bisschen geringeres Eingriffsniveau hat. Aber ich habe eigentlich in allen Regelwerken irgendeine Frage, dass ich gegenüber der Aufsicht erklären muss, wer ist verantwortlich, wer ist der Geschäftsleiter und irgendwelche Mindestanforderungen oder Mindestangaben machen muss. Also als wir jetzt jüngst das Kreditzweitmarktgesetz bekommen haben mit dem Kreditdienstleister, der ja so ein bisschen schräg da drin sitzt in dem normalen Aufsichtsrecht, was wir so kennen, na klar gibt es da Anforderungen an den Geschäftsleiter. Natürlich muss man da im Rahmen des Erlaubnisverfahrens Fit and Proper Dokumentation vorlegen.
Also es gibt kein Entkommen. Gut, müssen wir durch. Jetzt gibt es ja zusätzlich zu den Anforderungen an die Eignung der Einzelpersonen, also der einzelnen Geschäftsleiterin oder des einzelnen Geschäftsleiters, seit ein paar Jahren auch noch diesen Begriff der kollektiven Eignung. Ich kann mich erinnern, keine Ahnung, wie lange das her ist, Jahre, dass die BaFin damals geschrieben hatte, als immer offensichtlicher wurde, dass es ein bisschen schwierig ist, begnadete IT-Vorstände zu finden, die Kreditgeschäft in ihrem Leben gemacht haben und Risikomanagement und so weiter und trotzdem ganz viel IT-Verständnis haben, die sind schwer zu finden. Und damals fing so ein Einführen an von sowas wie, naja, wenn das Gremium kollektiv geeignet ist, dann würde das ja auch ausreichen. Was ist damit gemeint und ist da überhaupt meine Erinnerung richtig? Hat das damals angefangen mit dem IT-Thema?
Also da wurde es dann viel diskutiert. Als man nämlich plötzlich gemerkt hat, was ist das so, 7 Jahre her, schätze ich mal ungefähr, bei deutschen Großbanken, wie sieht es eigentlich aus mit den IT-Fähigkeiten im Vorstand? Mhm. Ich glaube aber eigentlich ist es sogar schon älter, denn andere Thema, wo man über die kollektive Eignung sich auch immer austauscht, ist das Thema Bilanzierung, ne? Buchführung, Buchführungsprüfung, Fähigkeiten. Ja. Klar kann ein lang gedienter Bankmitarbeiter, dann auch Bankvorstand, klar bucht der auch. Aber wenn ich jetzt irgendwo im Risikomodell über die abgedrehte Strukturierung eines Produkts und dann die Frage habe, wie ihr das nach IFRS geht, wie ich das bilanzieren muss, was dann auch wieder möglicherweise das ausschließliche Risikogewicht treibt, ja, da brauche ich dann schon mehr Accounting-Know-how. Klar, dann nehme ich mir eben auch einen Prüfer noch mit dazu, aber die Anforderungen an Buchungskenntnisse sind ja dann schon auch da. Und dann sagt man auch, naja, zumindest im Aufsichtsgremium läuft man immer in diesen Weg und sagt, naja, solange wir das ein gemeinsames Verständnis haben und diese Kapazitäten grundsätzlich da sind, dann kommt man über diesen Weg. Ist aber ein größerer Begriff, als es, glaube ich, in der Praxis gehandhabt wird. Also ich kann nicht blank sein und keine Ahnung haben und sagen, naja, der Rest der Getruppe fängt es ja auch wieder raus. Schlicht. Man kann dem Vorstand auch nicht oder dem Geschäftsleiter auch nicht empfehlen, ne? Weil die Letztverantwortung hat er ja so oder so und jeder muss für sich geeignet sein.
Ja, also zumindest in dem Augenblick, wo es um Geschäft geht, davon gar keine Ahnung zu haben. Das ist wahrscheinlich tatsächlich auch nicht schlau als Geschäftsleiter. Aber es muss halt nicht jeder IT-Experte und nicht jeder IFRS-Experte sein.
Ja, zum Glück hundertprozentig richtig. Also der Spruch, den man da so ganz gerne verwenden kann, jetzt nicht nur für IT, bei Risiko, bei Risk. Ja. Risk ist nicht nur für denjenigen mit dem großen R, ja, so in der internen Matrix ist der dann immer groß geschrieben, sondern das ist eben, alle müssen es haben. Und genauso ist es bei der IT, wenn da was daneben läuft, im Endeffekt, ich erwarte zumindest ein Grundverständnis von den Personen, um die richtigen Fragen zu stellen oder ein Störgefühl zu haben und den Finger zu heben und sagen, das müssen wir aber nochmal verstehen.
Ja, absolut, stimmt. Wenn ich nicht mal in der Lage bin, Störgefühl zu entwickeln, weil ich so wenig davon verstehe, dann bin ich in so einem Gremium auch wieder falsch.
Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Das ist natürlich, ne, jetzt reden wir vorne schon abstrakter drüber, wie das denn so ist. Und jetzt, jetzt kommen Sie nachher bestimmt und sagen so, hätte hier, und wie weisen Sie jetzt denn sowas denn danach?
Ja, mit der komme ich garantiert mit der Frage. Dann machen wir erstmal noch hier für den Anfang jetzt die Frage, okay, ich muss das ja selber prüfen, also die Aufsicht prüft, aber wenn man sich die Dokumente der Aufsicht dazu anguckt, dann muss ich als Unternehmen die Eignung eines potenziellen neuen Geschäftsleiters vorher auch selber prüfen. Ja. Und zwar übrigens nicht nur vor der Bestellung, sondern auch regelmäßig. Also jedes Jahr oder in kleinen Instituten alle 2 Jahre. Und was mich dabei immer etwas umtreibt, ist, welche Funktion in einem Unternehmen macht denn das? Also ich stelle mir das so ein bisschen als Sketch vor, dass der Compliance-Beauftragte die ehrenvolle Aufgabe hat, seinem Chef zu bescheinigen, dass er ihn für fachlich nicht geeignet hält. Also irgendwie, dass eine Funktion im regulierten Unternehmen das macht, ist doch wahrscheinlich nicht realistisch, oder?
Naja, jetzt könnte ich ja spaßeshalber wieder sagen, naja, wir haben eben über die kollektive Eignung geredet, das ist die kollektive Verantwortung der restlichen Vorstände oder des Boards in seiner Gesamtheit. Und das stimmt natürlich auch, ne? Es ist schon eine Verpflichtung, die explizit nicht auf eine Einzelperson hingeschoben worden ist, sondern eben in die Gesellschaft und die Gesamtverantwortung. Bei größeren Unternehmen hat man dann natürlich das wie ein Boardsekretariat oder Vorstandssekretariat, die das mit koordinieren. Man holt sich externe Hilfe. Natürlich ist es auch eine Frage, eine Verantwortung, die Eignung der Geschäftsleiter zu prüfen, sobald ich ein Überwachungsorgan habe und einen Aufsichtsrat habe, der im Nominierungsausschuss genau die Aufgaben hat, das zu machen, liegt es natürlich an der Stelle auch. Aber das ist so die Frage, wer ist in der individuellen Verantwortlichkeit dort drin? Ich standardisiere das natürlich, ne? Diese Übung, also der regelmäßigen Selbstevaluation der fachlichen Eignung und der Zuverlässigkeit. Eigentlich ist es eher die fachliche Eignung. Zuverlässigkeit habe ich natürlich anlassbezogen sowieso immer darüber. Es ist etwas einfacher. Mittlerweile habe ich ja auch Berichtspflichten gegenüber der Aufsicht, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt. Aber wie man die vernünftig aufsetzt und wie man dann eine vernünftige Struktur macht, ich glaube, das kam so 2014, 15, dieses Thema Selbstevaluation erst hoch. Das hat sich mittlerweile doch schon irgendwo geschüttelt. Und der Kern ist das Anforderungsprofil und die Job Description, mit der ich da eben arbeiten muss.
Ja.
Wie so oft, und tut einem ja fast weh, das so sagen zu müssen, ne? Aber warum habe ich das Instrument? Als ein hilfreiches Tool der Governance, und dass ich mich selbst eigentlich damit auseinandersetze. Und allein die Tatsache, dass ich mich als ein Unternehmen hinsetze und sage, oh, wie gehen wir denn jetzt eigentlich damit um? Und was sind denn eigentlich die Fragen, die wir stellen müssen, ist ja schon mal mehr gegenüber der Konstellation, man lässt es einfach durchlaufen und kümmert sich nicht drum und reagiert maximal, wenn der Prüfer am Ende gekommen ist oder die Aufsicht oder noch schlimmer, wenn das schiefgelaufen ist.
Ja, okay, jetzt habe ich das selber gemacht. Jetzt muss ich ja, wenn ich einen Geschäftsleiter neu bestellen möchte, das auch der Aufsicht vor der Bestellung anzeigen. Da kommen wir nachher auch noch zu. Welche Aufsichtsbehörde prüft denn das eigentlich?
Die zuständige. Also das ist ja die Terminologie im KWG zumindest, ne? Die zuständige Aufsichtsbehörde. Ja. Regelmäßig ist es eben die Behörde, die für einen zuständig ist, sprich BaFin für den Großteil der Unternehmen interessant. Ist es dann, wenn wir im SSM bei EZB-regulierten oder EZB-mitüberwachten Unternehmen sind, auch da ist diese Aufgabe aber in der internen Organisation auf die nationale Aufsichtsbehörde erstmal in der Vorbereitung delegiert. Das heißt also, auch wenn Sie dann eine Großbank im SSM haben, wird das Fit and Proper Assessment erstmal durch die nationale Aufsichtsbehörde gemacht, dann aber natürlich im JST durch die EZB nochmal weiter geprüft. Aber das sind die Referate, ja.
Ja, und ich glaube, vorbereiten tut es oft sogar auch die Bundesbank, oder? Und gibt dann eine Stellungnahme an die BaFin und die entscheiden dann irgendwie gemeinsam, oder?
Der Ansprechpartner von Fällen, die ich jetzt kenne, waren eigentlich immer Richtung BaFin. War das eigentlich weniger die Bundesbank? Boah, da mag ich aber auch falsch liegen.
Also dann ist es vielleicht tatsächlich von Institut zu Institutsart unterschiedlich, weil die beiden letzten Fälle, die ich jetzt hatte, waren Wertpapierinstitute und da hatte die Bundesbank gesagt, schicken Sie uns das erstmal, wir gucken uns das an. Also schicken Sie es natürlich beide, aber da war die Aussage der Bundesbank, wir gucken es uns zuerst an. Okay, also im Zweifel das mit den Aufsichtsbehörden auch nochmal klären, ob man es schon in Vorgesprächen auch immer beide anspricht oder nur einen davon. Ja, okay. Bevor wir jetzt wirklich konkret dann reingehen, was wird denn gefordert von den einzelnen Geschäftsleitern? Wie sieht's denn bei der Anzahl aus? Also brauchen alle regulierten Unternehmen irgendwie zwei oder Geschäftsleiter oder noch mehr? Oder brauche ich vielleicht mal auch nur einen? Und wovon hängt das ab?
Ja, das ist so ein Thema, was jetzt aktuell wieder ein bisschen Dynamik hat. Und seitdem die BaFin da das Merkblatt oder die Anforderungen für Wertpapierinstitute geschoben hat, bei uns weniger, weil wir einfach so in meiner Praxis traditionell eben größere Häuser eigentlich haben, wo man dann sieht man schon mal welche mit zwei Geschäftsleitern, aber meistens sind die Gremien doch dann schon ein bisschen was größer. Ich glaube, man muss es abschichten. Ne? Also bei Banken ist es ganz klar, da habe ich eben harte Anforderungen, und zwar schon immer aufgrund Vier-Augen-Prinzipien etc. muss ich mindestens zwei Geschäftsleiter haben. Bei Wertpapierdienstleistern gibt es eine Proportionalität, da war das auch nicht ganz unüblich, eine Zeit lang nur mit einem unterwegs zu sein. Ist es auch heute noch, insbesondere wenn man sich mal ein nicht komplexes Geschäftsmodell, was eher im Beratungsgeschäft ist, ein reiner Anlageberater und so weiter, der dann keine zwei Geschäftsleiter hat. Im Bereich der Fondsaufsicht KGB habe ich auch zwei, typischerweise bei den Zahlungsdienstleistern auch. Also mein Eindruck wäre, dass nur ein Geschäftsleiter eher die Ausnahme ist oder deutlich die Ausnahme, aber es ist vielleicht bei den Größen anders. Bei Ihnen mag es anders sein.
Ja, also bisher, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie hunderte von kleineren Instituten gesehen, aber schon so, dass ich sagen würde, also gerade bei Wertpapierinstituten, da gibt es schon oder gab es in der Vergangenheit schon einige, die nur einen Geschäftsleiter hatten. Deswegen habe ich mich auch besonders gewundert über dieses Merkblatt der BaFin, was ja aber noch nicht verabschiedet ist. Ne? Es ist immer noch in der Konsultation und es sind dann auch nicht alle Wertpapierinstitute, die zwei Geschäftsleiter brauchen, sondern das ist an bestimmte Kriterien geknüpft. Aber ich glaube, das wird schon einige treffen, die dann einen zweiten brauchen. Die haben da eine Übergangsfrist und so, aber das ist dann auch nicht so schlimm. Aber es ist schon eher die Regel, dass es mindestens zwei sind, ne, sagen Sie.
Ja, absolut.
Die man braucht. Dann haben wir jetzt, was soll das alles überhaupt? Warum braucht man diese Anforderung überhaupt? Und wie viele Geschäftsleiter brauche ich? Und dann steigen wir jetzt ein in, was muss denn jetzt ein Geschäftsleiter erfüllen an Anforderungen? Ich würde mal anfangen mit dieser sogenannten fachlichen Eignung, die sich ja zusammensetzt aus Kenntnissen und praktischer Erfahrung. Und das sagt die BaFin in ihrem Merkblatt zur Geschäftsleitereignung, zählt sie ein paar Dinge auf, die in der Regel unverzichtbar sind für die fachliche Eignung. Und zwar eine praktische Erfahrung im Geschäft an sich, also welches Geschäft es dann eben ist in dem Institut, also praktische Erfahrung im Bankgeschäft oder bei Zahlungsdiensten oder bei E-Geldgeschäft oder bei einem Kreditinstitut, natürlich vor allem auch bei Kreditgeschäft. Praktische Erfahrung tatsächlich, nicht einfach theoretische Kenntnisse. Und aber auch im Risikomanagement. Nach dem, was Sie eben schon gesagt haben, kann ich mir das jetzt selber beantworten, ob die Aufsicht das ernst meint. Ja, wahrscheinlich, weil Sie haben eben auch schon gesagt, jeder muss irgendwie was vom Risikomanagement verstehen, wenn er an der Geschäftsleitung sitzt. Ich frage trotzdem vor allem halt aus dem Hintergrund, wenn ich mir diese typischen Karrierewege anschaue. Ich erlebe das schon oft, dass ich entweder meinen Karriereweg sozusagen im Front Office oder im Back Office mache, wenn ich das mal so platt sage, ja. Und deswegen finde ich das einfach tatsächlich oft schwierig, in einem Lebenslauf oder in einem Karriereweg zu belegen, dass ich tatsächlich beides habe. Also was ist da so Ihre Erfahrung, welche Rolle das tatsächlich spielt, dass ich beide Bereiche abdecken kann?
Die Erwartungshaltung ist natürlich schon da. Und erstmal, was Sie sagen, ist natürlich richtig. Also ich bin Markt- oder Marktfolgeperson, typischerweise auch in der Karriere nach. Deshalb bin ich in der Organisation auch durchgelaufen und komme irgendwann in die Leitungsverantwortung. Und nicht, weil ich ein toller Generalist bin, sondern weil ich in dem, was ich da tue, ganz gut bin. Und ein Salesmensch, der vorne im Vertrieb ist, der am Kunden ist, hat dort natürlich seine Stärken oder auf dem Produkt und ist jetzt nicht unbedingt in den letzten Verästelungen im Risikomodell. Aber die praktische Erfahrung im Risikomanagement bedeutet dann natürlich eben auch, und die kommt ab einem gewissen Hierarchieebene ja eigentlich auch ganz häufig mit dabei, dass man in den Risikoentscheidungen mit eingebunden ist. Also nicht nur die vorderen Voten geschrieben hat, aber dass man eben im NPP-Prozess beispielsweise für ein Produkt auch, dass man dann auch mit vertreibt oder was mitentwickelt, wenn man dann sponsort, mit drin ist, dass man in den entsprechenden Gremien sitzt, in den Alkos, in den Entscheidungsgremien dort auch mitdiskutiert und auf der Ebene dann nachweisen kann oder zeigen kann, dass man damit zu tun hat. Also jemand, der eins oder zwei unter Vorstand ist und auf der Marktseite ist, hat natürlich regelmäßig sein Exposure und seine Interaktion auch mit der Marktfolge, mit den Risikomenschen und sitzt dort in den passenden entscheidenden Gremien drin. Genauso andersrum, wenn wir uns den Risikomenschen anschauen, der eben auch entsprechende Kreditkompetenzen haben muss, na klar, der sitzt natürlich auch mit in den Entscheidungsgremien drin, wo über Kreditvergaben entschieden wird und kennt die andere Perspektive vorne. Also so verstehe ich das zumindest immer und so kriegt man es auch hin. Denn sie schicken nicht den zukünftigen Risikovorstand ins interne Secondment, dass der vorne nochmal im Vertrieb ist. Ja, also.
Ja, das war so meine Vorstellung, ja. Oder ich mache den genialen Vertriebler, den mache ich mal für 2 Jahre zur Risikocontrolling-Funktion, ist auch keine gute Idee, glaube ich.
Weiß ich jetzt noch nicht, ja. Ist aber auf jeden Fall nicht die übliche, ja.
Ja, Aber so finde ich es völlig plausibel, wie Sie es jetzt erklärt haben. Dann kann ich mir auch meine Frage nach der kollektiven Eignung hier sparen, weil es geht gar nicht darum, dass ich in beidem Experte bin, sondern dass ich bin hoffentlich in dem einen Experte, entweder Markt oder Marktfolge oder zumindest sehr gut. Und das von dem anderen habe ich genug mitbekommen. Ne,
Ja, und das ist das ganz Entscheidende. Und das ist das, was echt schwierig ist, finde ich auch abstrakt zu beschreiben, ab wann ist es denn? Mhm. Und da geht es wirklich darum, auch in den Gremien gesessen zu haben und die Verantwortung mitgehabt zu haben. Also eine ausreichende Zahl über eine ausreichend lange Zeit an Kreditentscheidungen aktiv mitgewirkt zu haben und eben auch eine Entscheidungskompetenz zu haben. Also nur drin zu sitzen und das Protokoll zu führen, darüber nicht, aber mit gewissen Limiten eben auch über Kredite beziehungsweise Kreditrisiken mit entschieden zu haben. Das ist das, was man dann haben muss. Und das funktioniert typischerweise durch die Mitwirkung in Kreditkomitees beispielsweise. Ja. Auch das, was man später mit einem Generalbevollmächtigten macht. Wo setzt man den denn rein, damit er schnell seine Erfahrung bekommt? Aber da kommen wir, glaube ich, noch dazu.
Ja, zu dem kommen wir noch. Was ich jetzt als nächstes Sie fragen wollte, und das haben Sie mir eigentlich auch schon fast beantwortet, die BaFin spricht nämlich in ihrem Merkblatt auch darüber, dass sie gerne für die kollektive Eignung noch weitere Themen hätte. Und ich habe jetzt nur zwei Beispiele rausgepickt, rechtliche Anforderungen in Regulierungsrahmen. Ja, wäre schön, wenn Geschäftsleiter den kennen, aber auch Buchhaltung und Rechnungsprüfung. Und eigentlich haben Sie das schon gesagt, ja, es wäre natürlich gut, wenn in einem Gremium, in einem größeren Institut, das nach ihr FRS bilanzieren muss, auch jemand wirklich was davon versteht.
Ja. Ne? Hatten Sie jetzt eben den EZB-Leitfaden zitiert? Denn der macht das ja ganz schön. Ne? Der EZB-Leitfaden und auch die EBA-Guidelines haben das ja an so ein paar Stellen.
Ach, es waren die EBA-Leitlinien. Sie haben recht, es waren nicht das BaFin-Merkblatt, sondern die EBA-Leitlinien.
Ja. Aber da ist es nämlich so, das ist dann schon, das Profil wird dann relativ breit.
Ja, und ja, wahrscheinlich sieht man das auch. Ne? Also bei kleineren Instituten sieht man das nicht so, aber da habe ich dieses Thema komplexe IFRS-Positionen und so auch nicht. Aber sehen Sie das tatsächlich auch, dass da jemand abgelehnt wird vielleicht, obwohl er individuell die fachliche Eignung hat, aber weil er die kollektive Eignung nicht ausreichend ergänzt oder so? Gibt es sowas?
Mir ist kein Fall bekannt, aber jetzt muss ich das relativieren, denn dass es mal wirklich zu einer Ablehnung kommt und man gesagt hat, der passt nicht, da ist das Prozedere läuft ja in der Praxis häufig ein bisschen anders ab. Also entweder kommt man schon selbst zu einem Ergebnis und sagt, na, ich glaube, das passt nicht unbedingt, oder man diskutiert es dann lange mit der Aufsicht und dann wird vielleicht, wenn man das kann, einem gewissen Bereich nachgeschult und dann kriegt er nochmal zusätzliche Trainings, dass er dahin gehoben wird, oder man geht sowieso mit einer Shortlist von 2 oder 3 Kandidaten vielleicht manchmal auch hin zur Aufsicht. Dass es nicht so, nicht der brutale Fall ist, die BaFin schreibt den VA, den Verwaltungsakt und sagt, vielen Dank, aus dem und dem Grund halten wir dich für nicht geeignet. So wird es auf den Punkt auch nicht gebracht. Ne? Es wird auch nicht immer an dem einen Punkt festgemacht, sondern es ist dann so, das ist ja dann weiche politische Aufsicht oft.
Ja, irgendwie auch nachvollziehbar. Ja. Also ich glaube, es ist schon eh schwer verdaubar für die Betroffenen, die dann nicht Geschäftsleiter oder zumindest nicht sofort Geschäftsleiter oder Geschäftsleiterin werden können.
Aber ich meine, wir kommen da an einer Stelle, wenn wir das jetzt gerade diskutieren, auch schon auf diese Frage, in welcher Position ist dann eigentlich auch die Aufsicht, all diese Anforderungen im bestmöglichen Interesse des Unternehmens mit einer Desktop-Analyse zu prüfen? Denn wie viele Kunden hat denn so ein Aufseher bei sich auch? Ja, also ist der wirklich nur für ein Institut, gerade wenn wir über kleinere Häuser reden? Ja, wie viele hat der und welche Zuständigkeiten hat der? Kennt er dort die Geschäftsmodelle? Kennt er wirklich alle Belange dort auch? Und ist er in der Lage, dann auch den Finger in die Wunde zu legen, was mir nicht präsentiert wird? Klar, wenn ich ein JST habe mit 6 Leuten für eine Großbank, mit der ich regelmäßig meine Aufsichtsgespräche habe etc., dann habe ich natürlich einen anderen Blick da drauf und dann kann ich da auch anders nachfragen. Aber dieses Thema der Selbstevaluation selber auch das festzustellen, was ist aus unserer Sicht eigentlich ein geeigneter Kandidat und dann richtig zu präsentieren, beziehungsweise auch dort, wo man eine Schwachstelle, eine potenzielle identifiziert hat, zu erkennen, wie muss ich das vorstellen oder wie flankiere ich das auch und wie kann ich eigentlich erläutern, dass seine bisherige Vita doch geeignet ist, um diese Rolle auszufüllen. Das sind ja so die Schwierigkeiten dann im Detail. Es ist weniger dieses, da ist jetzt jemand komplett bilanziell blank, deshalb nehmen wir den nicht.
Ja, und die Aufsicht in Deutschland, prüft die das immer noch tatsächlich nur auf Basis von eingereichten Unterlagen oder führen die auch Interviews?
Das ist so eine schwierige Frage, weil ich natürlich jetzt irgendwo das gut sein kann, dass es da auch Interviews gibt. Ich kenne die aber nicht. Ja, also ich habe das nicht erlebt, dass die BaFin Leute einbestellt zum Interview. Das ist in anderen Jurisdiktionen ganz anders und auf der Ebene der EZB ist es eben auch teilweise anders, ja.
Ja, okay. Also ich habe es nur ein einziges Mal erlebt, das war bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, aber ich kenne es nicht als Standardfall, ja. Während ich es zumindest von Erzählungen aus Österreich als Standardfall kenne, dass man eingeladen wird.
Ja, Rest von Europa ist da ganz anders, ja.
Okay. Ja, und gerade wenn ich nur eine Papierform habe, ist das natürlich für beide Seiten schwer. Es ist für die Aufsicht schwer, da vernünftig zu agieren, wenn ich nur einen Lebenslauf und Arbeitszeugnisse habe. Und für den Kandidaten ist es dann natürlich auch manchmal frustrierend, ne, wenn dann irgendwie zurückkommt, wie nett auch immer ausgedrückt, dass es nicht reicht.
Ja, aber das ist natürlich, dann fängt die Arbeit ja erst an. Ne? Also da kann ich, glaube ich, schon sagen, das ist eine Frage vor dem Hintergrund des Dilemmas, was wir gerade eben besprochen haben. Ne?
Mhm.
Wie ich die Begründung habe und wie ich so einen Antrag auch aufbereite oder vorbereite. Und ich glaube, vorhin schon genannte Stellenbeschreibung, Eignungsmatrix, die das Unternehmen selber hat, und zu sagen, wir definieren die Rolle für den Geschäftsleiter XY oder für diesen Bereich Zuständigen wie folgt. Und das erwarten wir dort auch. Das ist unser Stellenprofil. Und dann lege ich daneben dran den Kandidaten, die Kandidatin. Und der erfüllt das so und so und so und leite das eigentlich an der Stelle auch ein und zeigt ja auch eine Begründung, kann dann auch zeigen, dass vielleicht die Betreffende vor 7 Jahren nur in dem Bereich war. Aber eigentlich sind die Kompetenzen, die sie dort erworben hat, in der und der Rolle später an der Stelle nochmal hochgekommen. Und deshalb ist sie auch geeignet, diese Rolle im Unternehmen jetzt wie folgt auszufüllen. Was ich sagen will, ist, wenn ich nur einen Lebenslauf rüberschicke und zur BaFin und sage, sagt mal, ist okay, dann kriege ich den einfachen Fall natürlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit durch. Aber der Markt ist jetzt nicht so übersättigt an geeigneten Personen. Dann muss ich mir das wirklich anschauen und auch realistisch und ehrlich betrachten und auch erläutern und erklären, warum ich als Unternehmen jetzt der Meinung auch bin, dass die und die Person dafür geeignet ist. Und das klappt ja dann auch. Also es ist ja jetzt ein erstes negatives Feedback von der BaFin zu einem Kandidaten, mag es schon mal geben oder auch der EZB. Aber das kann man auch genauso regelmäßig wieder ausräumen, indem man sagt, nee, Moment mal, folgende Erklärung. Und dann sagt man, ja, okay. Oder dann sagt die Aufsicht auch, verstehe ich in sich stringent.
Ja, das finde ich super wertvoll, die Erfahrung, die Sie da gerade einbringen. Weil ich hätte jetzt gedacht, oh, wenn ich schon den ersten Lebenslauf mal hingeschickt habe und dann kommt, nein, geht nicht, dann kann ich ja nicht mehr nachlegen. Natürlich kann ich den Lebenslauf nicht mehr ändern, aber ich kann schon erklären, warum ich trotzdem der Meinung bin, dass es ausreicht, oder?
Ja, also wenn ich das denn kann. Das ist, das ist eine Frage, auf welcher Basis ich arbeiten kann. Aber natürlich, Sie kennen es doch auch, die Lebensläufe, die man bekommt oder die man dann teilweise sieht, die sind ja dünn. Die sind ja jetzt nicht so wahnsinnig detailliert oft, weil es auch schwer auszufüllen ist, zusätzlich zum normalen Alltag. Und dann soll, wenn man sich in den Leser reinversetzt sozusagen, also dann soll ein BaFin-Beamter, der diesen Lebenslauf bekommt, da eine Einschätzung haben. Also wenn ich da Zweifel habe und Fragen habe, dann sage ich, boah, ich glaube nicht, dass das passt. So, und dann muss ich eben, dann kann ich ja dann nochmal begründen und erklären, warum ich einer anderen Auffassung bin, bevor ich direkt umfalle. aber jemand, der gibt ja auch die Fälle, dann sagt man, boah, ist ungeeignet, glaube ich jetzt nicht, dass das passt, reicht nicht, ja, da wird es schwer. Die Fälle hat man natürlich auch.
Na klar, also wenn ich an unsere Beispiele oder unsere Diskussion von vor ein paar Minuten denke, wenn ich nie irgendwas mit dem Geschäft zu tun hatte, aber wirklich gar nichts, egal jetzt mit dem Zahlungsgeschäft nicht, mit dem Kreditgeschäft nicht, egal was, überhaupt nicht, sondern wirklich immer nur im Backoffice und in der Marktfolge war, dann kann ich das auch durch eine Schulung oder irgendwas nicht ausgleichen, ne? Weil,
also nicht durch eine.
Ja. Dann habe ich keinerlei praktische Erfahrung. Da kann man, glaube ich, lange argumentieren, das wird nichts. Aber wenn ich wenigstens ein bisschen hatte, dann kann ich vielleicht argumentieren, warum ich der Meinung bin, dass das ausreicht.
Richtig. Dieses Thema kommt bei uns immer mal wieder, wenn da Kandidaten sind, die so aus der Beraterzunft oder aus dem Externen kommen, ne? Experten, Top-Experten in dem Bereich, die aber, und das habe ich vorhin auch gesagt, nicht selbst verantwortlich waren. Und also auch wenn ich beratend und begleitend regelmäßig Prozesse im Kreditrisikomanagement begleitet habe, ich war nicht selber verantwortlich mit meiner Rolle. Und das ist das, was genau was gesucht wird, wenn man sagt, also es muss auch mal im Feuer gestanden haben.
Ich muss mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich selber den Kopf hinhalten muss. Ja, ja.
Genau.
Absolut. Okay, was habe ich noch zur fachlichen Eignung, dass die ESMA und die EBA-Leitlinien auch noch Anforderungen an Fähigkeiten stellen? Ich glaube, dazu müssen wir gar nicht mehr so viel sagen. Das sind Fähigkeiten, die man absolut nachvollziehbar findet, wenn man es liest. Ja, derjenige muss gut in Kommunikation sein, Urteilsvermögen, Führungsstärke, Verhandlungsgeschick und so weiter. Ist aber natürlich wahnsinnig schwer, durch irgendjemanden zu überprüfen. Also wie will eine Aufsichtsbehörde das prüfen?
Ich glaube, diese Kriterien, das geht so ein bisschen, es geht in diese Richtung auch, was wollen wir eigentlich von Vorständen, was haben wir für ein Zielbild, ja. Culture, Tone from the Top, Independence of Mind, da gibt es ja so ein 2016er, das ist glaube ich EZB-Papier, was mal die Prinzipien der Diversität auch in Boards da also versucht hat zu stärken. Für mich sind das eigentlich wahrscheinlich vom Prüfungsansatz her, wir vermuten mal, dass du die hast und wir können an den Stellen mit den Kriterien dagegen vorgehen, wenn du es nicht hast. Also es sind Ablehnungsgründe. Aber ich kann ja sehr schwierig meine Stressresistenz proaktiv in einem papierhaften Verfahren vorher dokumentieren. Ja, also das funktioniert nicht. Aber wenn ich
da
eben
ein Interview bei der Aufsicht gut, da könnte man die Stressresistenz prüfen. Wieso glauben Sie eigentlich, dass Sie geeignet sind?
Ja, genau. Aber dann müsste man auch die geeigneten Prüfer haben, die das auch haben. Und eine große Fähigkeit, und das meine ich jetzt gar nicht nur albern, aber die Stressresistenz bei den Aufsichtsbehörden ist ja sehr groß. Ja, also eine gewisse Stoigkeit, Stoizismus ist da ja manchmal auch da, ob das dann der passende Prüfer für die Stressresistenz ist. Nein, aber das sind die Sachen, klar, wenn ich Anhaltspunkte habe, dass es in der Vergangenheit da Auffälligkeiten gab, dann kann man damit greifen, was aber die spannende Frage hat, also woher habe ich denn als Aufsicht eigentlich die Informationen aus der Vergangenheit? Ja, also führe ich eine Liste, oh, Herr Müller, als er noch bei der Volksbank XY war, da ist er aber, ist dem dauernd die Hutschnur geplatzt und wenn er nochmal auftaucht, kann sowas aus der Schublade gezogen werden? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht.
Ich weiß es leider auch nicht, ja. Aber was ich extrem plausibel finde und jetzt kann ich damit mehr anfangen mit dieser Liste der Fähigkeiten, ist, dass wenn Sie sagen, ja, damit formuliert die Aufsicht ein Stück weit ihre Erwartung an die Eigenschaften von Vorständen. Weil ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, klingt alles gut, aber ich soll das prüfen, ich soll das selber dokumentieren. Da war natürlich auch wieder die Frage, ne, wer prüft und dokumentiert denn das? Also prüft da das Vorstandssekretariat, ob die Vorstandsmitglieder Teamarbeit machen können oder darin gut sind und schreibt dann im Zweifelsfall auf, nö, die streiten sich immer. Also ich hing an der Stelle, wer prüft denn das intern, weil es hier ja nicht um wirklich harte Kriterien, wie hat mal jemand im Risikomanagement gearbeitet oder im Kreditgeschäft gearbeitet, geht, sondern um weiche Faktoren, die, wenn ich sie negativ bescheinige, noch emotionaler sind als alles andere an den Kriterien. Ja. Und wie will die Aufsicht das prüfen? Aber wenn ich das verpacke in, das kann gar nicht in jedem Einzelfall und jedes einzelne Kriterium geprüft werden, aber die Aufsicht formuliert ja, was sie erwartet an Eigenschaften, dann kann ich damit was anfangen.
Ja, und das andere ist, was man auch da, glaube ich, mitdenken sollte, ist jetzt mal wieder ein ganzes Stück juristisch nochmal. Der Staat geht hier hin und sagt dem Eigentümer eines Unternehmens oder einem Wirtschaftsunternehmen, wer das Unternehmen eigentlich leiten darf oder welches Anforderungsprofil jemand haben muss. Das ist Eingriff, das ist Eingriffsverwaltung. Der Staat reguliert, greift in die Freiheit des Unternehmens oder der Bürger ein. Dann muss der Staat aber auch definieren, was die Kriterien sind, die er an den Tag legt. Und insbesondere muss er natürlich auch Kriterien definieren, wann er der Meinung ist, dass eine Voraussetzung nicht gegeben ist. Das heißt also hier zu definieren, Stressresistenz, Verhandlungsgeschick, Teamarbeit, Führungsstärke, wenn ich diese Kriterien nie definiert habe und ich habe hier einen völlig ungeeigneten Geschäftsleiter aus Sicht der Aufsicht, weil er einfach zur richtigen Zeit oder zur falschen Zeit den Kopf verliert, eine katastrophale Führungsstruktur hat und ich sage, ich will das eigentlich nicht haben und ich glaube, das ist nicht gut ist und ich glaube, das funktioniert auch nicht. Wenn ich hier einmal abstrakt vorab definiert habe, dass das relevante Kriterien sind, die hier geprüft werden, dann habe ich hier auch eine Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und auch gegenüber den Betroffenen und kann natürlich auch sagen, von Anfang an war es ist offensichtlich und eindeutig, das sind Kriterien, die relevant sind bei der Bewertung, ob jemand für eine Rolle passt oder nicht. Und dann kann ich auf der Basis auch eine Ablehnung oder auch Maßnahmen ergreifen. Wenn ich die nicht habe, dann würde man sagen, es ist eine relativ willkürliche Entscheidung, dass man jetzt auf Stressresistenz abstellt.
Ja, Und den letzten, den wir noch haben oder den, den ich hier in meiner Liste noch habe zum Thema jetzt der fachlichen Eignung, ist ja die Leitungserfahrung, mhm, die die BaFin im Berufsleben sehen will. Leitung von Unternehmen oder von Organisationseinheiten, bei denen Mitarbeiter unterstellt waren. Eigenverantwortung, was sie eben schon hatten, wirklich mal die Verantwortung gehabt haben, Entscheidungskompetenz gehabt haben. Ich finde es auch, wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, je größer eine Organisation ist, natürlich desto logischer. Also, dass ich nicht Vorstand einer großen Bank werden kann, wenn ich noch nie Mitarbeiter geführt habe, ist glaube ich, jedem klar.
Ja.
Schwieriger finde ich es bei Unternehmen, die so eine Struktur haben, bei der es unterhalb der Geschäftsleitung gar keine weitere Führungsebene gibt.
Ja.
In so einer Struktur möchte ich Nachwuchs heranziehen, der zusätzlicher Geschäftsleiterin oder Geschäftsleiter werden soll. Dann wird dieses Kriterium schwierig.
Hundertprozentig. Also wir hatten uns ja im Vorgespräch darüber unterhalten und dann hatte ich auch gesagt, also für mich ist das eigentlich noch nie ein Thema gewesen, dass ich das nicht gesehen habe, denn du kommst in so eine Organisation ja normalerweise nicht einfach von der Seite reingeschneit.
Ja.
Da muss man Elon Musk sein, dass man ein Unternehmen einfach mal übernimmt und sich dann in die Leitung setzt, ja, aber auch der hatte Leitungsverantwortung vorher. Aber das sind so diese Fälle, die sind wirklich echt atypisch. Aber was interessant ist, ist, dass da schon, also zumindest die EZB, ich glaube, das wird getrieben aus anderen europäischen Jurisdiktionen, nicht unbedingt was Deutsches, da eine andere Erwartungshaltung hat. Also wenn Sie in diesem EZB-Leitfaden schauen, unterschiedliche Zeithorizonte auch für jemanden, der Vorstandsvorsitzender, CEO ist oder sonstiger Boardmember, dass man sagt, also für einen CEO möchte ich 10 Jahre Leitungserfahrung und für einen sonstigen reichen 5 aus. Das haben wir in letzter Zeit an ein paar Stellen auch gesehen, also dass es ein eigenes Anforderungsprofil auch gibt für jemanden, der Vorstandsvorsitzende ist, was das deutsche Aktien- und Gesellschaftsrecht in der Form eigentlich gar nicht kennt. Ne? Also früher war das der Sprecher des Vorstands, gibt da keine zusätzlichen Anforderungen draußen. Das kommt schon auch ein bisschen aus einer anderen Gesellschaftsrechtskultur, glaube ich auch. Das mal vorausgeschickt juristisch. Natürlich verstehe ich es in der Logik auch und das im Feuer stehen. Also wenn ich der Vorstandsvorsitzende bin, der CEO bin in Gremien, habe ich eine andere, ja, ich glaube, das sind die Anforderungen an das, wie ich eine Organisation führe, ganz andere, als das bei einem sonstigen Vorstandsmitglied möglicherweise auch sein kann in einer kleineren Organisation, sodass man auch sagt, oder dass man wahrscheinlich auch sagen muss, in dem Bereich gibt es Differenzierung, ja, dass man sich das dann unterschiedlich anschauen sollte. Ja. Vielleicht eine Sache dazu, da können wir heute gar nicht im Detail drauf eingehen. Wir reden jetzt immer über die Erwartungen der Aufsichtsbehörden und auch auf die Frage der kollektiven Eignung. Das hat natürlich eine wahnsinnige Dynamik auch bekommen in Unternehmen, weil die Rechtsprechung sich zur Verantwortlichkeit und zur Frage der Letztverantwortung der Geschäftsleiter ja nochmal verändert hat. Es gibt dieses, das ist Omega-Rechtsprechung, das ist Nachgang HSH zu einem komplexen Finanzprodukt, was 2007, 2008 dort im Board verabschiedet worden ist und zum komplexen Risikomodell, wo der Bundesgerichtshof in Strafsachen, weil es ein Untreueverfahren war, sehr klar reingegangen ist und gesagt hat, also was ist eigentlich die Verantwortung der einzelnen Geschäftsführer und kann es sein, dass eigentlich nur 2 Leute im Board dieses Thema, als es auf der Agenda war, diskutiert haben, aufgrund des Briefings, was alle bekommen haben, die Präsentationen zur Vorbereitung, die kurz vorher auch nur kamen, kam das Gericht zu dem Ergebnis und gesagt, das konnte keiner verstehen. Und dass ihr da alle nicht gefragt habt und es so offensichtlich war und ihr habt eine, ich glaube, 55 Millionen Entscheidung abgesegnet, das kann nicht funktionieren. Und das ist alleine schon die gesellschaftsrechtlich, beziehungsweise in dem Fall mit dem Reflex ins Strafrecht auch die Verantwortung, die prägt das Ganze natürlich auch. Das heißt also, im operativen oder im alltäglichen Doing muss ich eben auch ein Grundverständnis für das Geschäftsmodell auch haben, um auch in der Lage zu sein, wir haben es vorhin schon mal gesagt, an der richtigen Stelle die richtige Frage zu stellen, um Störgefühl zu entwickeln.
Ja, wenn ich davon nicht genug verstehe, um die Risiken beurteilen zu können, dann muss ich es im Zweifel ablehnen, ne? Oder mich so tief reingraben, bis ich sie beurteilen kann. Ja. Was ich jetzt noch gern einmal erwähnen möchte, obwohl das wahrscheinlich bei größeren Unternehmen gar nicht so relevant ist, aber ich führe häufiger mal die Diskussion bei relativ spitz zugeschnittenen, spezialisierten Geschäftsmodellen, wie ich bin Anlageberater für Private Equity Fonds in Luxemburg. Mhm. Dann brauche ich eine Erlaubnis als Wertpapierinstitut und dann habe ich vielleicht Private Equity Erfahrung. Und was, glaube ich, manchmal den Beteiligten dann nicht klar ist, dass diese Erlaubnis ja aber nicht begrenzt ist auf Anlageberatung Private Equity. Wenn ich die Erlaubnis für Anlageberatung habe, dann kann ich damit morgen Retail-Zertifikatevertrieb in der ganzen EU machen, obwohl ich eigentlich nur Ahnung von Private Equity habe. Mhm. Und das würde ich gern unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, dass manchmal die Diskussion mit der Aufsicht an der Stelle vielleicht für die unverständlich mühsam ist, weil die sagen, aber ich will doch nur das und das machen und dafür reicht die Eignung noch, aber die Aufsicht eben auch drauf guckt und sagt, ja, aber du darfst damit sehr viel mehr machen.
Ja.
Deswegen ist es manchmal mühsamer, als es vielleicht für einige dann verständlich ist in der Situation. Was reiche ich eigentlich ein für die fachliche Eignung bei der Aufsicht? Lebenslauf und Arbeitszeugnisse und sowas oder ist das noch was anderes?
Der Standard ist natürlich der Lebenslauf erstmal, ne? Also der Lebenslauf, der nachweist und sehr detailliert meine bisherige Berufserfahrung. Die Arbeitszeugnisse, machen wir das eigentlich?
Schon eher die Ausnahme.
Eher eigentlich nicht, ja. Also da müsste man schon eher Anhaltspunkte haben. Aber ganz häufig ist es nur der Lebenslauf und ich würde sagen, auch die Job Description, beziehungsweise so eine Art von Matrix, mit der man das irgendwo auch abgleicht oder zeigt, weil das einfach dann auch hilft, diese Überleitung zu machen. Aber von den Anforderungen, wenn wir ins BaFin-Merkblatt, glaube ich, reinschauen, dann ist es der Lebenslauf, der qualifizierte Lebenslauf.
Dann ist es der Lebenslauf. Ja. Aber genau, es passt genau ins Bild zu dem, was Sie auch vorhin gesagt haben, die Job Description, der Anforderungskatalog, damit der Mitarbeiter bei der Aufsicht auch nachvollziehen kann, warum man jetzt eigentlich glaubt, dass das passt.
Und das haben wir jetzt in letzter Zeit auch gesehen, ne? Wenn man so eine Vorabstimmung macht, also gerade wenn es irgendwo etwas schwierigere Fälle sind oder die auch ein bisschen prominenter sind vielleicht auch und man also sagt, ja, wir wollen mal, da wird sich vielleicht was tun, wir wollen euch mal Kandidaten dann auch vorstellen, können wir mal so ein Pre-Sounding auch machen. Wir müssen ja überlegen, es gibt, wenn ich eine gelistete, börsennotierte Gesellschaft bin, dann sind da ja Veränderungen möglicherweise auch publizitätspflichtig. Diese Prozesse können je weiter oder je prominenter sie vielleicht auch sind, dann können die echt schwer werden manchmal. Aber da gibt es ja eben auch so diese Rückmeldung der Aufsicht, machen wir gerne. Es hilft uns, wenn ihr auch mal euer Stellenprofil, eure Jobdescription gleich mit dazulegt, dass wir es auch gleich prüfen können. Und das kann man eigentlich generalisieren. Das eignet sich genauso fürs kleinere Haus und man merkt an der Stelle, haben wir gar nicht oder haben wir unzureichend. Und dann fragt man nach dem Geschäftsverteilungsplan, dann zeigt uns doch mal wenigstens den, für was hat er für Vertretungskompetenzen. Ach so, ja, den Geschäftsverteilungsplan, ja, den haben wir auch irgendwo. Ja. Also das sind ja so Sachen, Sie lachen, Sie kennen sie ja auch. Ja,
naja, ich kenne die auch. Und ich finde gerade dieses Thema Anforderungskatalog, ich finde das so eine super sinnvolle Idee, weil es mich auch selber dazu zwingt, mir die Frage zu stellen, was erwarte ich eigentlich von dem Geschäftsleiter mit dieser Aufgabenverteilung genau. Und dann wird die Argumentation, also entweder wird die Argumentation über den Lebenslauf, warum das passt, sehr viel einfacher. Oder die Selbsterkenntnis greift viel früher, dass es eben tatsächlich nicht passt. Ja. Also das finde ich tatsächlich hochgradig sinnvoll. Gibt es eigentlich so aus Ihrer Erfahrung, gibt es so diese typischen Fälle, warum eine Geschäftsleitereignung aus Sicht der Aufsicht nicht passt? Ich weiß, Sie hatten schon gesagt, es kommt jetzt nicht dieser eine Brief zurück, wo drin steht, passt nicht, weil das ist natürlich vorsichtiger und politischer formuliert. Aber gibt es so diese typischen Fälle, die Sie immer wieder sehen? Oder ist es eigentlich immer anders und man kann das gar nicht so pauschalisieren?
Also die Standardfrage, die man so stellt, ist, was ist mit der Kreditkompetenz? Ja. Und das sind jetzt weniger die Beförderung aus der eigenen Organisation, sondern der Externe, der reinkommt. Und der vielleicht ein super Stratege ist und Geschäftsbereiche aufgebaut hat und zwei Fintechs geleitet hat und da total erfolgreich ist und jetzt in eine Bank rein soll. Weil man sagt, der bringt uns weiter, der hat Standing bei unseren Shareholdern, was auch immer. Oder der ist eben also auch für die Neuausrichtung unseres Instituts in der Digitalinitiative ist der super. Und dann sagt man, und wo ist die Kreditkompetenz? Und dann ist dann da nichts. Ne? Also das ist wahrscheinlich schon, das ist auch mit die höchste Hürde, weil diese Anforderung, 3 Jahre mit Entscheidungskompetenz drin gewesen zu sein, schließt es natürlich ab. Das ganze System. Also als Externer, als Quereinsteiger komme ich damit eigentlich nicht rein. Und jetzt kann man kann schon die Frage stellen, ist das notwendig? Ja, ist das zwingend? Sie hatten es vorhin schon angesprochen, kann ich das nicht über eine kollektive Eignung eigentlich kompensieren im Board oben, wenn der zuständig ist für die Digitalstrategie? Ja, warum muss denn der Kreditentscheidungskompetenzen vorher gehabt haben? Also das würde ich sagen, ist der Punkt, der schon raussteht, gerade wenn wir Quereinsteiger sehen.
Ja, das glaube ich, der tritt immer wieder auf. Und ich bin da selber auch hin und her gerissen. Ja, also gerade bei dem Beispiel, was Sie jetzt gerade hatten, Digitalisierungsstrategie, und hat das schon dreimal umgesetzt irgendwo anders und ist da drin super gut und hat aber keine Kreditkompetenz. Ich muss gleichzeitig in der Lage sein, das Störgefühl zu entwickeln, zu sagen, also entschuldige mal, aber diesen Großkredit machen wir jetzt bitte nicht, weil, ja, also wenn ich das nicht kann, dann ist es auch wieder schwierig, und gleichzeitig werde ich vermutlich niemanden finden, der so gut in Digitalisierungsstrategien ist und auch die Kreditkompetenz hat. Aber das ist das Dilemma, in dem ich dann als Bank einfach stecke.
Genau.
Und es gibt ja jetzt als letztes noch zur fachlichen Eignung, und Sie hatten es eben schon ein paar Mal angesprochen, es gibt ja diese Regelvermutung. Mhm. Also, dass die Aufsicht sagt, wenn jemand mindestens drei Jahre bei einem Institut mit vergleichbarer Größe, vergleichbarem Geschäftsmodell und in vergleichbarer Tätigkeit leitend tätig gewesen ist, also in einer Leitungsposition tätig gewesen ist, dann geht die Aufsicht in der Regel davon aus, dass die fachliche Eignung gegeben ist, ohne jetzt nochmal im Detail alles zu prüfen. Und die EZB weicht ein Stück davon ab, weil die sagt 5 Jahre und bei einem CEO 10 Jahre. Wie lang darf denn das her sein?
Oh, das ist interessant. Da gibt es keine solche Schwelle. Also ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass es irgendwo drin steht. Ich erinnere mich nur an eine Diskussion, das ist schon echt lange her, aber da wollte man jemanden nicht und hatte ja, und hat gesagt, und im Übrigen ist es auch veraltet alles. Wenn ich mal so eine Daumenregel machen würde, würde ich sagen, also ich brauche 3 Jahre Erfahrung, und wenn ich 3 Jahre die nicht mehr habe, dann müsste ich mir schon wahrscheinlich versuchen zu argumentieren. Ne?
Ja.
Also genauso lange, wie ich diese Erfahrung eigentlich auch haben muss, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich kann nicht sagen, in meiner vorherigen Karriere habe ich schon mal gemacht. Das wird wahrscheinlich helfen, aber ich vermute, es wird nicht akzeptiert. Es wird nicht ausreichen.
Ja, wenn es 10 Jahre her ist, dann rettet mich das nicht mehr, ja. Ich hatte mir hier zu der Regelvermutung noch ein paar andere Fragen aufgeschrieben, aber ehrlicherweise kann man sich die jetzt alle selber beantworten. Also was heißt vergleichbar, also vergleichbares Institut und vergleichbare Tätigkeit, und was heißt leitend? Aber ich glaube, es ist jetzt völlig logisch aus dem heraus, was wir besprochen haben.
Aber genau, Frau Fechner, aber vielleicht, wenn ich da noch kurz reingehe, genau da wird es so entscheidend, das der Aufsicht auch zu erklären. Und nur zu sagen, guck mal, der war doch vor 5 Jahren bei meiner anderen Bank. Ist eben genau das nicht. Das ist eben zu wenig. Und da kann ich eben auch ein Institut, was kleiner oder anders ist, ich kann schon über die Vergleichbarkeit im Rahmen der Regelvermutung natürlich sehr viel Gutes tun, indem ich wie ich dieses Verfahren bei der Aufsicht auch betreibe, indem ich nämlich erkläre, warum es denn nämlich an der Stelle vergleichbar ist, ja, aus meiner Sicht. Mhm. Und einfach nur zu sagen, guck mal hier, der war ja auch mal in der Bank und die hat auch 200 Mitarbeiter und die ist auch dort. Das reicht ja eben nicht, sondern ich da ein bisschen Gedanken dazu an der Stelle dann auch zu machen und zu sagen, okay, worauf will ich auch hinaus, wo sind vergleichbare Gefährdungspotenziale, was auch immer, und auch zu steuern. Denn was vergleichbar ist, ist ja eben nicht definiert.
Ja, und Außenhandelsfinanzierung ist was anderes als Konsumentenkredite.
Ja. Ja. Und da kann eine kleine außenhandelsfinanzierende Bank, die aber ein spezialisiertes Geschäftsmodell hat, kann eben vielleicht auch, das Größenprofil mag ja vielleicht auch das Gleiche sein, wenn ich die gleiche Anzahl von Kreditentscheidungen im Außenhandelsbereich beispielsweise hatte oder was auch immer. Also da lohnt sich's wirklich, da mal genauer hinzuschauen. Klar, gleich und gleich ist besser. Ist einfach, ja, aber dann kommen die auch nicht zu uns und auch nicht zu Ihnen.
Ja, und ich meine, wir kommen immer mehr zu, ja, einfach nur einen Lebenslauf einreichen kann ich machen, aber wenn es dann nicht klappt, bin ich irgendwie auch ein Stück weit selber schuld. Also wir haben jetzt eben schon gesagt, Anforderungsprofil macht sehr viel Sinn, und je länger wir darüber sprechen, desto mehr denke ich auch nach dem, was Sie sagen, ja, und ein zusätzliches Anschreiben mit einer Begründung und einer Erläuterung macht sehr viel Sinn.
Ja, ich würde das aber nicht generell sagen. Ne? Also es ist jetzt auch nicht, dass wir da immer aus diesem Thema ein riesen Thema machen müssen. Wahrscheinlich sind, jetzt schwer, wenn ich jetzt irgendwelche Zahlen sage, aber weit überwiegende Mehrheit der Anzeigen, die da jedes Jahr bei der Aufsicht bearbeitet werden, ziemliche Standards. Man sagt, ja klar, passt, hat er schon mal gemacht. Wechsel von der Bank A nach B. Es ist also nicht, dass ich aus jedem Fit and Proper-Verfahren eine Magisterarbeit machen muss.
Das ist doch auch schon mal eine gute Botschaft für alle, die uns gerade zuhören. Und alles, was wir jetzt besprochen haben, ist ja auch, das ging mir auch noch durch den Kopf, als ich mir vorhin überlegt habe, worüber wir jetzt heute sprechen. Es geht ja nicht nur darum, einen neuen Geschäftsleiter zu berufen. Ich kann mir auch für die Nachwuchsplanung in meinem Unternehmen, muss ich mir genau dieselben Fragen stellen, wenn ich mich frage, wer wird vielleicht aus meinem Unternehmen heraus der neue Geschäftsleiter, dass ich rechtzeitig darüber nachdenke, dass ich den in die richtigen Gremien setze, dass der oder die richtigen Erfahrungen machen kann. Und wenn ich meine eigene Karriere plane und wild entschlossen bin, Bankvorstand zu werden, kann ich mir auch darüber Gedanken machen, welche Position muss ich denn dafür mal durchlaufen haben.
Das stimmt. Also diese Fragen oder dieses Gespräch führt man schon manchmal. Ja, also gerade mit nicht regulierten Unternehmen, die sagen, wir wollen uns jetzt stärker in die Richtung auch mal irgendwo bewegen und eigentlich bin ich noch für was Größeres geboren, jetzt als Gründer. Ich habe zwei Unternehmen erfolgreich gemacht. Was muss ich denn da eigentlich mal machen? Und gerade wenn wir Kreditkompetenz oder sowas sehen, da ist es halt auch schwer ranzukommen.
Ja, da kann ich nur in der Bank arbeiten. Ja,
also ich nehme da ja nicht jemanden externen rein. Ja. Und das ist natürlich schon, das fügt sich nicht so im Nebenjob in eine Karriere ein. Das macht's nicht einfach.
Ja, absolut. Das ist fast so, das ist eine Eintrittshürde, ne? Für Geschäftsleiter, absolut. Wenn ich jetzt abgelehnt worden bin, also freundlich und politisch verklausuliert ausgedrückt natürlich, aber ich bin jetzt abgelehnt worden, weil eben irgendwas in meinem Lebenslauf noch oder in meiner fachlichen Eignung vor allem noch nicht ganz ausreichend ist, dann gibt's ja so diese Lösung, nenne ich das mal in Anführungsstrichen, Generalbevollmächtigter.
Ja.
Was ist das? Was hat das damit auf sich?
Die sogenannte Ehrenrunde, also hieß jedenfalls eine ganz lange Zeit immer so, ne? Dann muss derjenige nochmal eine Ehrenrunde drehen und das ist klar, das ist das Wenigere zur Ablehnung, sondern was die Aufsicht auch sagt, ist nicht den und die Kandidatin lehnen wir jetzt ab, sondern das geht nicht ohne weitere Schulung. Und das ist dann der Generalbevollmächtigte. Generalbevollmächtigte ist ein Begriff aus dem klassischen Gesellschaftsrecht. Also es ist jemand, der Einzelvertretungsbefugnis hat, die Generalvollmacht, das Unternehmen auch zu vertreten, so wie das auch ein Geschäftsführer, ein Vorstand qua seiner Rolle automatisch hat im Gesellschaftsrecht, kann ich nicht einschränken. Also das heißt, der kann nach außen für das Institut vollumfänglich handeln, wird aber in der internen Governance nochmal beschränkt. Und beschränkt heißt, ich kann in bestimmte Aufgabenprofile ihm nur zuweisen und ich nehme ihn eben in die Gremien mit rein. Und dann ist die Ausgestaltung dieser Zeit als Generalbevollmächtigter, früher so eine Daumenregel immer so ein Jahr nochmal als Generalbevollmächtigter in die Entscheidungskompetenzen mit rein, mit im ALCO sitzen, mit im Kreditkomitee sitzen, mit im Risikoausschuss sitzen, dass man dort sich dann die Spuren verdient. Ja, ich glaube, mit so einem Spruch trifft es das eigentlich am besten.
Ja. Ja. Und es ist je nachdem, was im eigenen Lebenslauf fehlt, ist das irgendwas zwischen 1 und 2 Jahren. Also habe ich es zumindest bisher gesehen.
Ja. Das ist natürlich auch eine Entscheidung, ne, wie ich das als Unternehmen auch oder wie ich das als Anteilseigner auch haben möchte, wen ich in die Geschäftsleitung da auch berufen möchte. Will ich das ganz langfristig oder langfristig angelehnt und kann ich das eben auch sagen, es reicht, jemanden 1,5, 2 Jahre ranzuführen oder brauche ich jemanden, der direkt übernimmt und der stärker drin ist? Mhm. Der Generalbevollmächtigte sitzt eben mit in Vorstandssitzungen, ne, oder in den Geschäftsführungssitzungen und diskutiert dort mit und kriegt auch immer mehr Ressorts. Das heißt ja auch nicht eine statische Rolle, sondern die wächst ja über die Zeit, wird auch typischerweise ja flankiert mit Schulungsmaßnahmen und auch mit sonstigen Fortbildungen. Also was wir zum Beispiel ziemlich viel machen, ist auch für internationale Mitglieder, die dann schon ins Board können, weil sie passen, aber die dann nochmal einen festen Lehrplan beispielsweise auch von der Aufsicht bekommen, Emeristschulungen zum Beispiel.
Ah, okay.
Ne? Also sagen, ja klar, mag sein, dass du irgendwo in Europa in einem anderen Institut auch schon warst, auch in der Leitungsverantwortung hast oder Risiko gemacht hast, Risikovorstand, klar, aber dir fehlt halt das spezifisch deutsche Aufsichtsrecht und dann kriegst du eben eine Schulung im Emerisk, Emmercomp, was auch immer.
Ja. Ja, da macht die Aufsicht teilweise sogar konkrete Vorschläge, was da zu schulen ist.
Ja, die sagen also, ach, da gibt's, wir machen das so am Rande, aber es gibt vielleicht, eine Industrie ist vielleicht zu viel, ne? Aber die Prüfer oder die Big Four machen das zum Teil auch, solche festen Pläne. Universitäten auch, die Frankfurt School zum Beispiel hat so einen festen Lehrplan, den man da so mehr oder weniger buchen kann und der dann auch bei der Aufsicht dann auch dazu führt und sagt, okay, ja, diese Kompetenzen haben wir jetzt hier, die sind damit auch nachgewiesen. Das kann ich beim Generalbevollmächtigten haben, der da einfach als kompletter Quereinsteiger möglicherweise kommt. Oder wenn ich eben jemand habe, der nicht aus dem deutschsprachigen Raum oder aus Deutschland kommt, dass der da insofern auch geschult wird. Das gibt's schon. Und was ich auch schon oft erlebt habe, ist, dass in den Diskussionen für ein Proper Assessment dann auch proaktiv so ein Plan vorgelegt wird. Oder die Aufsicht sagt, ja, können wir akzeptieren, aber wir wollen von euch einen expliziten Plan vorgelegt haben, wie die Schulung aussehen soll. Und dann sagt die Aufsicht dann irgendwann, ja, okay, reicht uns, bitte umsetzen.
Ja, okay. Muss ich denn normalerweise nach dieser Übergangsfrist nochmal auf die Aufsicht zugehen heutzutage und belegen, dass das auch so gemacht worden ist?
Nee, würde ich jetzt einfach mal so sagen, nein. Habe ich jetzt nicht erlebt. Und es ist ja auch, wir kommen, weiß nicht, ob wir nachher noch zum Verfahren kommen oder ob wir jetzt drüber sprechen. Wie sieht denn eigentlich das Verfahren aus und wie ist denn die Entscheidung, die da auf sich geht? Das ist ja nicht ein Genehmigungsverfahren in dem Sinne, dass ich einen positiven Bescheid am Ende bekomme, sondern es ist ja eine Anzeigepflicht. Und dann kommt die Frage, ja, und wie reagiert die Aufsicht? Ich muss ja, bevor ich bestelle, muss ich es der Aufsicht anzeigen. Und dann, was macht die Aufsicht draus? Gibt die mir einen Bescheid? Oft ist es, dann ruft man nochmal an und sagt, hatten Sie jetzt mal Gelegenheit, sich die Sachen anzuschauen? Ja, haben wir. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ne? Das ist ja das, was am Ende passiert. Und wenn man so diese, wenn das Verfahren so informell an der Stelle auch ist, dann zu sagen, dass man später dann nochmal eine formale Nachprüfung irgendwie nochmal bräuchte, passt da nicht so richtig rein. Jedenfalls habe ich es noch nicht erlebt.
Ja, lassen Sie uns gerne jetzt drüber sprechen. Ich hatte es zwar später in meiner Liste, aber es passt jetzt perfekt rein, weil in der Tat ist bei dieser Anzeigepflicht, also wie Sie gesagt haben, ich muss vorab anzeigen die Absicht der Bestellung. Und es steht aber nirgends und dann muss ich 6 Wochen warten oder so, ne? Sondern ich muss einfach nur vorab anzeigen und es steht nirgends, dass ich eine Rückmeldung abwarten muss oder so. In der Praxis ist es aber wahrscheinlich schlauer, entweder auf eine Rückmeldung zu warten oder nochmal nachzufragen, oder?
Ja. Also ganz, ganz klares Ja, Sie haben es richtig zusammengefasst. Es empfiehlt sich sehr, da nochmal zu warten, beziehungsweise nochmal nachzufragen, dass man eben nicht in diese peinliche Situation gerät, denn die Bestellung wird ja auch irgendwann wird ja publik, und wenn es nur im Handelsregister ist, dann zurückrudern zu müssen.
Ja, weil das kann die BaFin dann schon verlangen, ne? Der geht nicht oder die geht nicht, wieder abrufen, bitte.
Ja, ich meine, es gibt ja den prominenten Fall mit einem Risikovorstand hier in Frankfurt, der dann öffentlichkeitswirksam auch zurückgezogen werden musste.
Ja, jeder, der sich zu der Zeit schon für das Thema interessiert hat, konnte das in der Zeitung lesen. Ich erinnere mich, ja. Okay, das war es von mir zur fachlichen Eignung. Das war auch mit Abstand der größte Teil. Ich würde jetzt kurz noch eingehen wollen auf die Zuverlässigkeit und auf die ausreichende Zeit, die ich ja mitbringen muss. Bei der Zuverlässigkeit. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass definiert die BaFin negativ sozusagen, also sie sagt, was spricht denn gegen Zuverlässigkeit und da zählt sie auf, wenn es aufsichtliche Maßnahmen der BaFin in der Vergangenheit gegen jemanden gab oder Straftaten im Vermögensbereich oder im Steuerbereich oder besonders schwere Kriminalität und Geldwäsche oder Verstöße gegen Ordnungsvorschriften, ich vermute mal, dass es nicht falsch parken ist, aber gucken wir gleich, bestehen von Interessenkonflikten und fehlende Unvoreingenommenheit. Jetzt, ich kann mich an meine Gespräche zur Geschäftsleitereignung erinnern, da macht man immer mal den Witz und sagt, ich hoffe, Sie haben nie eine Bank ausgeraubt, hahaha, nein, natürlich nicht, ja, dann passt alles. Aber das ist natürlich in dem Augenblick nur ein dummer Spruch. Was sind denn aus diesem Katalog die Themen, die tatsächlich mal zu einer Ablehnung führen in der Praxis?
Unterschiedlich. Es gibt schon verschiedene. Ich glaube, im Moment, was immer eine Diskussion aktuell ist, weil es einfach so prominent ist, wenn man sich anschaut und die Zahl derjenigen, die vom Team von Von Brohilker in Sachen Cum-Ex als Beschuldigte oder potenziell Beschuldigte oder so weiter mal geführt worden sind oder geführt werden. Wenn ich da Anhaltspunkte irgendwo im Lebenslauf drin habe, ist das etwas, was ich sicherlich bei einer Geschäftsleiterbestellung in der Zuverlässigkeitsprüfung irgendwie adressieren muss. Ja. Kenne ich jetzt einen Fall, dass da jemand abgelehnt worden ist oder so? Glaube nicht. Aber natürlich sind es Sachen, also Verwicklung, Involvierung in Ermittlungsverfahren oder auch in entsprechende Abschlüsse. Also ganz häufiger Fall ist, wenn wir international Mandanten beraten bei dem Fit and Proper, jetzt hier für die Geschäftsleitereignung, aber auch Zuverlässigkeitsverfahren im Rahmen Inhaberkontrolle, da haben wir das ja auch, dass du irgendwelche Leute hast. Ja. Wie detailliert müssen meine Angaben eigentlich sein zur Ermittlung von Aufsichtsbehörden? Wenn ich im Board einer internationalen Großbank gesessen habe, wird es bezüglich dieser Bank immer wieder mit Garantie irgendwelche Verfahren und aufsichtlichen Untersuchungen wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben haben. Ne? Klar, die ganzen Names and Shames, die es bei den Aufsichtsbehörden überall gibt, fallen ja auch zurück. Ja. Ist das jetzt ein Grund dafür, dass ein Geschäftsleiter oder dass eine Person, die damals mit in dem Board saß, dann in der Zukunft nicht mehr zuverlässig ist? Nein. Aber wenn das jetzt eben in der individuellen Reporting-Line war und eine individuelle Verantwortlichkeit der Person beispielsweise mit festgestellt worden ist in dem Zusammenhang, dann ist das sicherlich was, wo man eine Frage stellen muss, ist so jemand zuverlässig oder ist das nicht? Mhm. Straftaten, also so die Geschichten von der Freskas, ja, sagt man ja dann so in Frankfurt, also was so erzählt wird, dann sind es Steuerdelikte teilweise halt auch, ne, bei kleineren Häusern, wenn irgendwas gegründet worden ist, ja. Ich glaube, so diese eine Geschichte, die ich mal gehört habe, ist in Zürich eine Uhr gekauft und am Flughafen durch die falsche Tür gegangen, ja. Ja, und hängen geblieben beim Zoll. Und dann die Frage im Verfahren, ist das jemand, der zuverlässig ist? Ist ja. Der eigentlich geeignet, der es mit dem Steuerrecht so nimmt? Also das sind so die Fälle, die man sich typischer vorstellen kann, wo da was vorkommt. Wir haben diese Diskussion sehr häufig, na, sehr häufig klingt falsch, aber die Frage, wenn man in Ermittlungsverfahren ist, die es ja heutzutage einfach viel häufiger gibt, welche Auswirkungen hat beispielsweise ein Deal mit der Staatsanwaltschaft auf ein späteres Fit and Proper-Verfahren der Boardmember oder eines Unternehmens oder auch einer einzelnen Person? Also fällt mir das nachher nochmal auf die Füße, dass mal gegen mich ermittelt worden ist und dann vielleicht auch irgendwie gegen Auflage eingestellt worden ist. Und das sind ja so Prognoseentscheidungen. Die sind ja sehr, relativ schwer, weil man sagen kann, boah, keine Ahnung. Beziehungsweise aus den und den Gründen wahrscheinlich nicht. Aber das sind die Fragen, die natürlich auch jemand, der unter Druck steht, der ein Bankvorstand, gegen den ermittelt wird und die Staatsanwaltschaft jetzt irgendwo auch gegen das Unternehmen ermittelt, kann ich es mir erlauben, hier einen Deal mit der Aufsicht zu machen oder mit den Ermittlungsbehörden? Oder fällt das auf mich zurück? Weil wenn das auf mich zurückfällt, dann habe ich mir hier gerade meinen Job für die Zukunft kaputt gehauen, weil ich einfach nicht in meiner Profession nicht mehr tätig sein kann.
Was wäre die Alternative, statt das Verfahren zu Ende zu führen und dann schuldlos daraus zu gehen, sozusagen?
Wenn es klappt, ne? Aber mit allen negativen Konsequenzen, was auch nicht im besten Interesse möglicherweise des Unternehmens sein kann. Ja. Ne? Das Unternehmen sagt, ja klar, zahlen hier ein Bußgeld dafür und dafür wird jetzt auch eingestellt.
Ja, schwierig.
Aber da kommt Fit and Proper so an einer anderen Stelle dann nochmal rein, ne?
Ja. Und Sie hatten in unserem Vorgespräch auch gesagt, Interessenkonflikte sind in der letzten Zeit ein interessantes Thema.
Ja, das ist etwas, was die Aufsicht immer wieder mal angesprochen hat. In den letzten Jahren habe ich das erlebt, immer mit dem Gedanken, also dass die jeweilige Person soll im besten Interesse des Unternehmens selber agieren. Und da hat sich dann über die Zeit, ich glaube, das ist insbesondere auch dieser EZB-Leitfaden, eine doch detaillierte Logik rausgebildet, wann jemand unabhängig ist oder nicht mehr unabhängig ist. Das ist vielleicht für uns Deutsche auch besonders, weil wir es im deutschen Gesellschaftsrecht ja nicht haben. Also unabhängige Mitglieder in Leitungsorganen kennen wir in der Form ja gar nicht. Ja, und da ist aber eben, das wird damit reingelesen und gesagt, oder wird im Aufsichtsrecht auch jetzt zunehmend erwartet oder stärker erwartet, gerade die EZB, in anderen Ländern gibt es das nämlich auch schon, dass man sagt, also musst hier mehr Unabhängigkeit haben und frei von jeglichen Interessenkonflikten sein. Und ansonsten sind es natürlich die Sachen, die immer wieder ein bisschen Unterhaltungswert auch haben, für eine Betroffene nicht, aber wie ist es denn jetzt eigentlich, dann kommt, das ist so eine Frage, können Sie sich gar nicht vorstellen, die kommt da schon echt häufiger. In der Schweiz ist zu schnell fahren ja ganz anders bestraft als bei uns. Ist es jetzt eine Ordnungswidrigkeit oder wenn es dort eine Strafbarkeit ist, ist das eigentlich schon relevant oder nicht? Ja, Klassiker.
Oh je. Ja. Das diskutiert man dann echt sowas, oder?
Klar. Also das ist offen gestanden etwas, was eher bei der Inhaberkontrolle kommt, weil man da einfach ein breiteres Spektrum irgendwo hat und Leute, die jetzt nicht erst in klassische Bankgeschäftsleiter sind. Aber na klar, also wenn ich irgendwo mal einen Strafbefehl im Ausland hatte, ist die Frage, müssen wir es offenlegen oder nicht? Und eigentlich möchte jeder ja, es ist ja unangenehm. Ja, möchte man natürlich auch nicht. Muss ich es dann wirklich offenlegen?
Nee, absolut.
Ja, transparent ist dann vielleicht tatsächlich besser. Und transparent und vernünftig erklären.
Ja, okay. Also es ist nicht nur die ausgeraubte Bank. Ich habe es verstanden. Jetzt gibt es bei der Jetzt gibt es bei der ESMA und der EBA noch sowas wie, also in den Leitlinien der ESMA und der EBA noch sowas wie die finanzielle Solidität überprüfen, ob jemand ein säumiger Schuldner ist, ob er schon mal ein Konkurs- oder Liquidationsverfahren hatte, Privatinsolvenz. Ich glaube, ich habe nach unserer bisherigen Diskussion schon verstanden, ich muss jetzt nicht danach schnüffeln, Detektiv beauftragen, eine Schufa-Auskunft einholen und so weiter, sondern es sind wahrscheinlich auch wieder so, ja, wie soll ich das nennen, fast so Hygienekriterien. Es ist eine Möglichkeit, jemanden abzulehnen sozusagen, oder?
Also so würde ich das auch sehen. Ich glaube, die finanzielle Solidität, also vor allem in privaten Angelegenheiten, ne, ist ja schon speziell. Aber wenn ich nachdenke, dass die sogenannte Straffreiheitserklärung, also das Formular, was ich da bei der BaFin auch ausfülle dazu, ist schon dieser Punkt, also weder ich selbst, ist es so, weder ich selbst noch ein jemals von mir geleitetes Unternehmen war mal insolvent, genau. Beziehungsweise nee, ich muss ja vorne auf den 5 Kästchen, die auf der ersten Seite sind, die haben ja schon, die Logik des Formulars ist schon eine eigene. Einmal muss ich ja für mich selbst und dann nochmal für ein jemals von mir geleitetes Unternehmen eigentlich im Regelfall das ganze Ding noch ausfüllen.
Ja.
Und da wird die Insolvenz eben auch abgefragt. Ich kann es für mich nur so herleiten, ist es ein Thema Insolvenzverschleppung, wie genau nehme ich es mit der Sache? Ich kenne aber eigentlich keinen Fall, wo man wirklich, nein, nicht, mir ist kein Fall bekannt, dass jemals thematisiert worden wäre, die persönliche finanzielle Situation eines Kandidaten für ein Geschäftsleitermandat.
Ja, okay. Ich würde jetzt die Zuverlässigkeit schon wieder hinter uns lassen. Oder haben Sie da noch ein Thema, wo Sie sagen, das müssen wir unbedingt noch drüber reden?
Nee, ich glaube, das ist genau richtig. Also so ist es praktisch auch. Die Fälle sind klarer, sagen wir mal so.
Ja. Was mir jetzt noch relativ unklar ist, ist die zeitliche Verfügbarkeit. Die BaFin sagt in ihrem Merkblatt, ein Mitglied der Geschäftsleitung muss der Wahrnehmung der Aufgaben ausreichend Zeit widmen. Und dann kommt so eine schöne Formulierung: unter Berücksichtigung der beruflichen und gesellschaftlichen Verpflichtung nach allgemeiner Anschauung in der Lage sein, für die Tätigkeit ausreichend Zeit aufzubringen. Ich finde es zwar logisch, aber ich stelle es mir unglaublich schwer darstellbar, beweisbar und auch prüfbar vor. Wie muss ich mir denn das in der Praxis vorstellen? Was passiert da?
Ja, es gibt ja dann ein extra Formblatt dazu, in der ich meine gesamte zeitliche Verfügbarkeit eigentlich runtergebrochen auch mal aufschreiben muss. Was mache ich ansonsten auch? Das ist schon auch eher ein Thema, wo es Diskussionen gibt. Denn auch das ist, wenn ich das nur über das Formular der Aufsicht erkläre, nicht unbedingt eingängig. Also ich kann Geschäftsführer einer GmbH sein, die irgendwo in einer Holdingstruktur ist. Und da ist mein zeitlicher Aufwand als Geschäftsführer dieser GmbH wahrscheinlich aufs Jahr 2 Stunden. Ne? Weil das eine reine Empty Shell ist, die da steht. Trotzdem ist es ein Geschäftsleitungsmandat. Und ich kann einen karitativen Job haben im Kuratorium beim örtlichen Kunst- und Opernverein. Und das ist ein Fulltime-Job. Also das kriege ich, glaube ich, nur dadurch in den Griff, dass ich sehr, sehr klar versuche auch zu beschreiben, welche Aufwände, welche Zeiten ich habe. Es geht immer ein bisschen im Wechselspiel, interessanterweise, diese ausreichende Zeit mit den Mehrfachmandaten, wenn man ehrlich ist. Also wenn ich nur ein Mandat habe in der Bank, dann habe ich auch kein Problem mit der zeitlichen Verfügbarkeit. Aber es sind, und deshalb ist es weniger ein Thema bei den Geschäftsleitern als bei den Aufsichtsräten. Bei den Aufsichtsräten habe ich das eher, weil ich dort Mehrfachmandate habe. Und dass ich einen Geschäftsleiter in Deutschland, dass ich Diskussionen über die zeitliche Verfügbarkeit habe, bei jemandem, der das Fulltime macht, habe ich eigentlich nicht. Es ist eher, wenn ich in Gruppenorganisationen oder im Unternehmen jemanden habe, der nochmal mit im Board sitzt und eher so frühstücksdirektorenmäßig diese Rolle betreiben möchte, dass die dann nicht passt. Ja, aber das ist eigentlich auch nicht, das ist, findet heute auch kaum noch statt.
Also ich kenne es vor allem tatsächlich aus Gruppen, die dann aus irgendeinem Grund in ihrem Geschäftsmodell das Finanztransfergeschäft brauchen oder eine Anlageberatung oder irgendwas und dann dafür ein Tochterunternehmen gründen und dort dann jemanden reinsetzen, der aber noch eine Rolle in dem Rest der Unternehmensgruppe hat. Also daher kenne ich diese Diskussion tatsächlich.
Aber das ist doch, geht doch dann häufig, ich weiß nicht, Frau Rechner, das geht doch häufig Hand in Hand auch mit einer anderen Erwartungshaltung der betreffenden Person, was die zeitliche Notwendigkeit in der Rolle ist. Also solche Diskussionen hat man typischerweise dann, um da eine Lanze für die Aufsicht zu brechen, wo es auch wirklich ein Problem sein kann. Weil derjenige sagt, ich setze mich da ins Board, aber ich mache da ja auch gar nichts. Das brauche ich ja auch gar nicht. Und dann verstehe ich dann auch haargenau, dass die Aufsicht sagt, Moment mal, stopp. Nee. Du bist schon Geschäftsleiter eines regulierten Unternehmens. Und dann ist es eben ein Tool an der Stelle, um auch nochmal Klarheit zu schaffen. Zu sagen, das ist eine Erwartungshaltung der zeitlichen Verfügbarkeit für die Rolle.
Ja, absolut, das stimmt schon. Also das kann man nicht mal eben nur seinen Namen oben ins Organigramm schreiben lassen und ansonsten hat man damit nichts zu tun. Das funktioniert nicht. Auch wenn man sich das wünschen möge, dass das so ist, aber geht nicht.
Ja. Und es ist das Kriterium, das muss man, glaube ich, noch sagen, geht genau in die gleiche Richtung. auch bei den privilegierten Mehrfachmandaten in Gruppen nochmal reinzugehen. Mhm. Also wir haben jetzt das heute nicht auf der Agenda, es ist ja eine Welt für sich, die Privilegierung mit wie viele Mandate, wie viele Geschäftsleitungen oder Geschäftsführungsmandate im regulierten, nicht regulierten Sektor ich überhaupt haben darf, plus zusätzliche Aufsichtsratsmandate, also dieser Multi-Board-Member, den rauszunehmen. Da gibt es Privilegierungen dafür, wenn ich in der Unternehmensgruppe bin. Also wenn ich bei 6 oder 7 Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe bin, dann gilt es nur als ein Mandat. Und da kommt dann immer das Kriterium der zeitlichen Verfügbarkeit, dass die Aufsicht sagt, ja, Moment mal, stopp, das steht zwar so im Gesetz, ja, dass die Mehrfachmandate eigentlich gehen, auch mit einer Annahme, aber das funktioniert mit der zeitlichen Verfügbarkeit nicht. Du kannst nicht in 3 oder 4 operativ tätigen Unternehmen ein Geschäftsführer sein. Das funktioniert nicht.
Ja. Also zumindest nimmt man dann die Rolle nicht so wahr, wie sie eigentlich gedacht ist. Genau. Ja, natürlich kann man ganz viel delegieren und überall eine sehr, sehr gute rechte Hand haben und es kann alles super laufen, aber man füllt trotzdem die Rolle nicht so aus, wie die Aufsicht das eigentlich erwartet.
Wie sie es eigentlich erwartet, ist genau richtig. Und ein anderes wird selten zugestanden, was möglicherweise auch effektiver sein kann. Also es gibt ja auch, finde ich schon, auch bei der Aufsicht ein sehr, teilweise auch zu starkes eigenes Bild, wie eine Rolle aussehen muss und aussehen soll, die an der Realität vorbeigeht. Das ist ein Dilemma, das ist die Rollenverteilung zwischen liberal geführten Unternehmen und kontrollierender Aufsicht irgendwie auch mit sich bringt. Das ist aber auch okay so.
Ich glaube, Regulierung und liberale Unternehmenswerte, das passt irgendwie nicht in dieselbe Schublade. Sie hatten im Vorgespräch mich noch darauf hingewiesen, dass es häufiger mal Diskussionen um den Wohnort eines Mitglieds der Geschäftsleitung gibt. Und da klingelte bei mir tatsächlich auch was. Einmal vor Ewigkeiten hatte ich diese Diskussion tatsächlich auch. Inwiefern ist die relevant?
Ja, sie kommt als Frage häufig bei internationalen Banken, Instituten oder welchen mit einem großen internationalen Reach. Wo muss denn eigentlich der Vorstand sitzen? Gibt es eine Anforderung, dass die Vorstände alle Deutsch sprechen müssen? Sprache, gar nicht drüber gesprochen, ne? Thema Eignung, dass die alle Deutsch sprechen müssen und dass die in Deutschland wohnen. Es gibt Jurisdiktionen, wo das eben auch eine Anforderung ist. Wir kennen es ja auch, der Geldwäschebeauftragte muss ja auch in Deutschland sitzen. Ne? Also der kann auch nicht woanders sein. Beim Vorstand haben wir es nicht. Ich glaube auch, dass in dem ganzen, diesen Bergen an EBA und EZB-Guidance und BaFin-Guidance das auch nicht thematisiert ist. Aber es kommt spätestens bei der zeitlichen Verfügbarkeit dann hin. Also wenn wir jetzt in Europa gucken, größte Fallgruppe, bei die das betrifft, sind die Pendler aus London, ja, die morgens aus über City nach Frankfurt fliegen und dann wieder zurück und 2 Tage die Woche da sind und aber in einem Board sitzen bei einem internationalen Haus oder die bei einem Private Equity sitzen oder die bei einem Anlageberater sitzen, weil der Markt oder weil Teile des Marktes eben in London sind. Deshalb ist es der typischste Fall. Ist es okay, wenn er seinen Wohnort dort hat oder muss er hier wohnen? Eine Erwartungshaltung der BaFin, ich glaube, also wenn man bei der Deutschen Bank sich das damals angeschaut hat, die Erwartungshaltung ist, ein Vorstand einer deutschen Großbank wohnt auch in Deutschland, nirgendwo kodifiziert. Und man kann wahrscheinlich auch darüber diskutieren, wenn das der Zuständige für den Geschäftsbereich Mittelamerika ist, dann verbringt er eben auch viel Zeit dort. Aber das wird dann in der Frage, wie viel Zeit kann der für die Rolle einsetzen? Dabei wird es dann interessant. Und welche Aufgabe hat er auch in der Geschäftsorganisation selbst? Wenn ich Head of Compliance oder fürs Treasury bin und ich bin immer unterwegs, das passt nicht, finde ich.
Und da steckt auch schon so eine Annahme mit drin, dass ich vor Ort sein muss. Ne? Ja. Also das ist eine Geschäftsorganisation, wo alle irgendwie im Homeoffice sind und sich einmal die Woche irgendwo treffen.
Also das ist dann noch nicht angelegt.
Da wäre es ja egal, wo ich wohne. Genau, das steckt da noch nicht so richtig drin. Und im EZB-Leitfaden steht auch noch zur zeitlichen Verfügbarkeit, dass ein Mitglied des Leitungsorgans sein Amt in Vollzeit ausüben soll. Und die OGAF-Richtlinie und die AIFMD sind gerade auch dahingehend geändert worden, dass die Geschäftsleiter das Amt in Vollzeit ausüben sollen. Das ist tatsächlich, also es ist ja auch nachvollziehbar auf Basis von dem, was wir so besprochen haben, aber trotzdem so ein ganz kleines bisschen aus der Zeit gefallen erscheint es mir schon. Also wenn ich genug Vorstandsmitglieder habe und es so aufgeteilt habe, dass jeder seiner Ressortverantwortung auch nachkommen kann, warum soll es dann nicht okay sein? Aus welchen familiären oder Hobbygründen auch immer nur 3 oder 4 Tage die Woche zu arbeiten? Aber haben Sie da ein Bild oder eine Antwort, warum die Aufsicht da so streng ist?
Also man würde ja normalerweise erwarten, gibt es denn Fälle, wo es daneben gegangen ist und dass ich jetzt gegensteuern muss? Ich glaube, das ist nur eine Konkretisierung dessen, was man immer schon erwartet hat. Ich hatte mal eine interessante Diskussion die sich damit auch auseinandersetzt, geht denn zeitliche Verfügbarkeit, Vertretungsregelung und so weiter. Was sind denn eigentlich die Regelungen des Aufsichtsrechts für den Mutterschutz einer weiblichen Vorständin? Ja, die dann in Teilzeit arbeitet, beziehungsweise die für eine gewisse Zeit ist. Gibt es da Vorgaben, wie lange die da ist, bis wir eine Nachfolgerin bestellen müssen? Oder ist die Stelle nur für eine gewisse Zeit vakant? Was ist denn die Erwartungshaltung der Aufsicht? Keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber ich fand die Frage schon auch tatsächlich, dass die früher sich nicht so gestellt hat, war, glaube ich, eher lag daran, dass es die Fälle nicht gab. Aber ist ja richtig, Frage auch zu stellen. Ne?
So langsam wäre es schön, wenn jemand die Frage mal beantwortet. Sonst wird das mit der Diversität schwierig.
Ja, ich meine, die Antwort muss ziemlich klar sein. Genauso wie wir es ansonsten an anderen Stellen auch irgendwie haben und sagen, dann ist für die Dauer, tritt die Vertretungsregelung in Kraft und das ist eine Erwartung an das Institut, in der Abwesenheit das zu organisieren. Aber mehr kann es und soll es auch nicht sein. Wäre ja auch alles falsch.
Ja. Gibt es jetzt, so am Rande hatten Sie schon gesagt, aber kennen Sie so typische Fälle, warum jemand tatsächlich vielleicht abgelehnt wird wegen mangelnder zeitlicher Verfügbarkeit?
Kenne ich nicht. Ich glaube, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, dann weiß man doch eigentlich, wo das passt und wo es nicht passt und wo man es probieren kann. Ich glaube, müssen wir mal bei BA in Bonn fragen, was bei denen so die Latest and Greatest sind, was da für Vorstellungen schon gekommen sind. Ich glaube nicht, dass es so häufig ist.
Ja, okay. Also ich habe es auch noch nicht gesehen. Dann muss man noch mal ein bisschen nachargumentieren und vielleicht die Zeit noch mal ein bisschen erhöhen und sie woanders ein bisschen runternehmen, wenn man eben mehrfach Mandate hat und dann geht es in der Regel.
Ja, ja. Genau. Also das ist schon auch was, und da gilt auch das, was wir vorhin gesagt haben, auch da einfach nur das Zeittableau hinzulegen und zu sagen, bitte prüf mal, ist nicht das Richtige, sondern wenn man da erkennt, und es ist meiner Meinung nach, kann man das ganz gut erkennen, wo da mögliche Druckpunkte sind, die zu erklären und zu erläutern, warum die zeitliche Verfügbarkeit an der Stelle doch so oder so und realistisch so und so ist und dass es passt. Und dann eben möglicherweise auch da die kollektive Aufgaben bemühen etc. Das ist schon was sich lohnt. Und ich glaube auch, also nicht nur den Prozess schneller macht, haben eigentlich alle nur was davon. Ja, also erstens, dass man selber auch erkennt, was geht, was nicht geht und wo etwas schwierig ist. Und die Diskussion mit der Aufsichtsbehörde ist eine ganz andere.
Ja, okay. Dann sind wir fast durch. Über die Anzeigepflichten haben wir vorhin schon gesprochen. Ich wollte jetzt hier nur noch mal kurz erwähnen, es muss nicht nur die Absicht der Bestellung eines Mitglieds der Geschäftsleitung angezeigt werden, sondern wenn ich dann den Weg über den Generalbevollmächtigten gehe, dann muss natürlich der Generalbevollmächtigte auch angezeigt werden. Aber das nur der Vollständigkeit halber, nicht, dass wir das vergessen. Muss ich für den auch Unterlagen einreichen, dass der geeignet ist?
Klar, genau. Ja. Also ich meine, den kann ich jetzt nicht ablehnen mit denselben Gründen, weshalb er nicht Vorstand wird. Das ist auch irgendwie, sonst die Übung. bisschen witzlos. Aber na
das
klar.
Das ist ein guter Trick der Aufsicht. Ja, ja.
Also jetzt den Vorbestraften nochmal über die Generalbevollmächtigten reinzurollen, das ist jetzt, empfiehlt sich wahrscheinlich nicht. Aber wird ganz genauso geprüft, ne? Klar.
Ja. So, jetzt habe ich das alles verstanden als Unternehmen und sitze da und möchte eine oder auch mehrere Personen zusätzlich zum Geschäftsleiter machen. Wenn Sie jetzt einfach noch mal zusammenfassen, so kurz, was sollte ich jetzt mitgenommen haben? Also was sollte ich jetzt tun, damit ich mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit ein sinnvolles Gespräch mit der Aufsicht darüber führen kann? Also ich habe jetzt nicht den Selbstläufer, ja? Also ich habe jetzt nicht jemanden, der genau das in einem anderen Unternehmen schon gemacht hat, sondern ich habe jemanden, bei dem es eben nicht ganz sicher ist, ob es klappt. Was mache ich jetzt am besten?
Auch abhängig von der Größe. Entweder machen Sie das selber oder Sie benutzen den Personalberater, den Sie eingestellt haben dafür, dass er Ihnen einen Kandidaten irgendwie sucht. Meistens hat man in dem Zusammenhang schon ziemlich viel Vorbereitungen und Arbeiten gemacht, aber Vorbereitung ist das Stichwort. Ne? Also bevor man zur Aufsicht geht, glaube ich, in der Selbstevaluation das ordentlich vorzubereiten. Und da ist der wesentliche Punkt, hoffentlich habe ich nicht zu oft heute gesagt, das war jetzt nicht mein Ziel, aber klare Beschreibung, was ich eigentlich möchte, was ist meine eigene Anforderung, was mein Stellenprofil, das selbst auch zu kritisch hinterfragen und das zu mappen gegenüber dem Kandidaten, also den ich da vorstellen möchte und zu sagen, das passt, da könnte es Fragen geben und dann die Fragen erklären. Und dann, je nachdem, wie viel Komfort ich an dem Case habe, dass ich glaube, das geht einfach durch oder das geht nicht einfach durch, schon auch das Gespräch mit der Aufsicht zu suchen. Nach meiner Erfahrung ist das mit einem Kurzlebenslauf, in welche Richtung geht es, kann man da schon relativ viel machen. Jetzt fällt mir eine Sache ein, über die wir gar nicht gesprochen haben, die in der Praxis ein furchtbarer Horror natürlich ist. Der gesamte Anforderungskatalog für die Dokumentation der Zuverlässigkeit.
Ja. Ne?
Straffreiheitserklärungen überall, ja, wo ich mal falsch geparkt habe im Urlaub, so ungefähr. Ja, also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das bitte ganz früh anstarten, wenn ich weiß, das ist ein Kandidat, mit dem ich es versuchen möchte, weil da wirklich einfach viel Zeit drin steckt und die einfach einen langen Vorlauf haben und da die Aufsicht keine Toleranz hat. Ja, also die sagt, ne, ich will überall, wo du mal gewohnt hast und in Amerika auf Bundesstaatsebene noch bitte das Formular mit einer ganz klaren Erwartungshaltung, wie das Formular aussehen soll, dass es nicht die digitale Kopie ist, die einem ein Servicer gibt, sondern das handschriftlich am besten ausgestellte Original ist. Und das frisst echt Zeit, das zu koordinieren. Und da wird aber auch nicht viel diskutiert mit der Aufsicht. Also das vorzubereiten zum Thema Vorbereitung.
Ja, okay. Also es ist inhaltlich vorbereiten, gut nachdenken und in der Tat die Formalien auch. Also ich kenne das auch immer wieder. Es steht ja, glaube ich, in dem Merkblatt der BaFin drin, Lebenslauf auf Monatsbasis, ja, und lückenlos. Und ist, also ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Kandidaten es ausprobieren, ob die BaFin es ernst meint, aber ich kann aus meiner Erfahrung bestätigen, sie meint es ernst. Sowohl das monatsgenau als auch das lückenlos.
Monatsgenau, lückenlos. Auch der Geburtsname, auch bei männlichen Kandidaten, ja, habe ich auch schon oft genug erlebt. Man sagt, ja, dann ist es so. zum Glück gibt es bei allem Schimpfen auf die Aufsicht, was, glaube ich, so ein bisschen zur Natur gehört, wenn man Sachen da vorlegen muss und einfach mit dem schwierigen Job, den die dort haben, auch mit konfrontiert ist, mal auch ganz positiv. Da gibt es auch Pragmatismus, ja, was eingereicht werden muss und ob es Cut-off-Zeiten gibt. Also muss ich dann jetzt wirklich 15 Jahre alte Straffreiheitserklärungen anzeigen oder nicht? Ich hatte gerade zuletzt einen Fall in einem anderen europäischen Land, die gesagt haben, nein, da steht keine Begrenzung im Gesetz, wir wollen alles haben. Und dann zählte dann musste jemand mit Mitte 50, weil er mal für ein Schülerpraktikum in wo war, hat die Aufsicht zumindest, ich glaube, das war einfach ein Fehler und dass die Aufsicht da einfach unsicher agiert hat, aber gesagt hat, nö, das wollen wir bitte haben. Ja, also für sämtliche längerfristigen Auslandsaufenthalte da was einreichen. Und das ist natürlich Quatsch. Totaler Quatsch. Bringt nichts, ne? Schafft nur Arbeit, liefert überhaupt keinen Mehrwert. Aber die Regeln auch, die sind halt leider einfach so. Und deshalb, Sie sagen schon ganz gut, das Probieren kann man machen, es hilft aber nicht, wenn man schnell durchbekommen möchte. Also sollte man es lieber qualifiziert versuchen, vorab auch zu besprechen.
Ja, und es macht, glaube ich, auch nicht den besten Eindruck, wenn man einerseits argumentiert, dass man noch super geeignet ist und andererseits aber nicht in der Lage war, einen lückenlosen, monatsgenauen Lebenslauf zu erstellen. Ja. Wunderbar. Haben wir was Wichtiges vergessen zu diesem Riesenthema Geschäftsleitereignung?
Nee, also dass mir das eben noch einfiel, nochmal kurz mit diesem Papierkram, aber darüber hinaus nichts, nein.
Wunderbar. Hätte ich gut. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre viele Zeit, Ihr vieles Wissen, das Sie uns hier geschenkt haben, sozusagen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich habe zu danken, Frau Fechner, hat richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Sehr schön. Das war unser Deep Dive in das Thema Geschäftsleitereignung mit Herrn Dr. De Hio. Ein paar letzte kurze Hinweise habe ich noch. Wir haben eben im Gespräch beim Thema der fachlichen Eignung eines Geschäftsleiters oft die praktische Erfahrung im Kreditgeschäft einer Bank als Beispiel genannt. Das lässt sich natürlich sinngemäß auf andere regulierte Unternehmen übertragen. Zum Beispiel brauche ich bei einem Zahlungsinstitut praktische Erfahrung in Zahlungsdienstleistungen, bei einem Wertpapierinstitut in Wertpapierdienstleistungen und bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft in der Portfolioverwaltung. Und diese praktische Erfahrung benötige ich für diejenigen Tätigkeiten oder auch Assets, die für die angestrebte Geschäftsleitungsrolle relevant sind. Für ein Wertpapierinstitut, das Finanzportfolioverwaltung erbringt, brauche ich also praktische Erfahrung in der Finanzportfolioverwaltung. Und diese Anforderung der praktischen Erfahrung ist oft die Krux, vor allem für Quereinsteiger. Denn diese Erfahrung in regulierten Finanzdienstleistungen kann ich eben nur in regulierten Unternehmen sammeln. Falls wir eben im Gespräch die ein oder andere Abkürzung verwendet haben, die Ihnen nicht geläufig ist, dann schauen Sie doch mal in die Shownotes. Da habe ich ein paar der Abkürzungen erklärt. Und falls Sie genau wissen möchten, über welche konkreten Dokumente der Aufsicht zur Geschäftsleitereignung wir eben gesprochen haben, finden Sie auch dazu Informationen in den Shownotes. Wenn Sie gern gemeinsam mit Herrn Dr. De Gio tiefer in das Thema der Geschäftsleitereignung einsteigen möchten, dann finden Sie seine Kontaktdaten natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und auch meine Kontaktdaten finden Sie dort. Und jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen ganz herzlich zu danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören.